Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir sind zurück mit dem Wolf on Tour Podcast. Dieses Mal tatsächlich mit Patrick in einem Raum, nicht nur online, weil wir beide in Emersacker sind und gedacht haben, wir nutzen jetzt die Chance, für euch wieder ein bisschen Content zu produzieren. Und heute haben wir uns das schöne Thema rausgesucht: Ausdauertraining kombiniert mit Krafttraining. Gibt es ja sehr, sehr viel kontroverse Diskussion. Schadet das eine beim anderen? Was mache ich zuerst? Was mache ich als zweites? Und all solche Dinge. Und da haben wir uns mal ein bisschen Gedanken gemacht und wollen, wie immer in unseren Folgen, versuchen, ein bisschen vielleicht mit Mythen aufzuräumen, ein bisschen reinzuschauen, was sagt die Wissenschaft dazu? Was sagt unsere Erfahrung dazu? Was sind vielleicht einfach Wohlfühlgeschichten und all solche Dinge? Ja. Mal von allen Seiten so ein bisschen betrachten, draufschauen, sodass ihr für euch wisst, wie mache ich das denn optimal? Früher war das einfach bei mir, Patrick. Ich habe einfach Cardio nicht gemacht.
Ich glaube tatsächlich, dass die Strategie die meisten verfolgen. Ja.
Nur bei stimmt nicht ganz. Ich habe ja immer Kampfsport gemacht und da war das immer Teil auf jeden Fall.
Ja, und das ist schon ein spannender Punkt eigentlich, den viele vergessen, wie viel Cardio man eigentlich macht, ohne bewusst Cardio-Training zu machen.
Ja. Das ist auch so eine Sache, ja. Wie definiert man denn Cardio-Training überhaupt?
Ja, spannend. Spannende Frage.
Also ich finde ja, alles über 6 Wiederholungen gilt ja schon als Cardio.
Da würde ich dir und viele andere kraftsportaffine Personen sicherlich zustimmen, ja. Aber vielleicht auch mal eine Gegenfrage aus einem anderen Blickwinkel. Ist es denn immer Krafttraining, nur weil man eine Hantel in der Hand hat?
Nicht zwingend.
Nicht zwingend, ja, ganz genau. Finde ich immer spannend, auch mal solche Sachverhalte, die vermeintlich irgendwie etabliert und selbsterklärend sind, nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu hinterfragen. Es gibt ja auch zum Beispiel Kursprogramme, die auch auf Hanteltraining abzielen.
Irgendwie habe ich so eine Idee, was du zum Beispiel meinen könntest.
Ja, ich will es jetzt nicht beim Namen nennen, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist.
Ach, ich glaube, das kann man schon sagen, oder? Ja. Halt diese ganzen Bodypump-Geschichten und so, oder? Wie die von verschiedenen Anbietern, die extreme Kraftausdauer, würde ich jetzt mal sagen, so als
nicht mal
Inhalt haben, nicht mal,
würdest du sagen? Würde ich sagen, nicht mal. Also eine Kraftausdauer würde ja eigentlich voraussetzen, dass du ein Gewicht bewegst, dass, damit es überhaupt Krafttraining ist, gibt es eine Definition von Martin oder nach Martin, ja, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Die haben da mal festgelegt, es sollte über 30% der individuell realisierbaren Maxima bewegt werden. Mhm. Also über 30% 1 RM. Gibt auch einen physiologischen Erklärungsansatz, warum das Sinn macht. Denn ab über 30% 1 RM bist du in der Regel anaerob unterwegs. Das heißt, du übersäuerst irgendwann und kannst dann aufgrund dieser Übersäuerung irgendwann nicht mehr genug Energie bereitstellen, um die Bewegung fortzuführen. Also man muss irgendwann abbrechen, weil es so dolle brennt, ja, um es frei zu übersetzen. Und wenn ich mir dann aber angucke, dass es dann auch Programme gibt, den Bodypump oder anderen von anderen Anbietern, wo man dann ein 4-minütiges Lied lang Kniebeugen macht oder sowas ähnliches wie Kniebeugen, sind ja oft auch keine tiefen Kniebeugen, sondern nur Teilkniebeugen, das muss man auch nochmal differenzieren. Aber wenn man so eine Tätigkeit gegen einen externen Widerstand eben 3 Minuten, 4 Minuten oder noch länger durchziehen kann, ohne dass man am Ende wirklich kurz vorm Umfallen ist, weil die Beine so stark übersäuert sind, dann wäre das für mich noch nicht mal ein Ausdauertraining, noch kein Krafttraining, weil es halt eben auch gar nicht alle motorischen Einheiten am Ende rekrutiert, weil die Last nicht hoch genug ist, um sie von Anfang an zu rekrutieren, weil es nicht schnell genug ist, um als Schnellkrafttraining zu gelten. Also es ist nicht Fleisch, nicht Fisch, wie man so schön sagt, ja. Ich würde es da tatsächlich eher als Ausdauertraining einordnen.
Mhm. Also meine Bodypump-Erfahrungen halten sich in Grenzen, aber ich glaube, viele da draußen teilen meine Erfahrung. Ich habe da genau einmal oder zweimal mitgemacht, als das bei uns damals im Studio, das ist schon echt eine Weile her, ich noch als Trainer im Rückgrat Donaueschingen mitgearbeitet habe. Und dann habe ich da mitgemacht und dann nimmst du natürlich ein bisschen mehr Gewicht wie die ganzen Frauen im Kurs und du stirbst einfach instant.
Ja.
Na, also ich bin verreckt. Also ich bin in meiner eigenen Schweißlache gestanden und wusste nicht mehr ein und nicht mehr aus, weil diese Form, wenn man halt gewohnt ist, relativ schwer immer zu trainieren, dann diese unzähligen Wiederholungen, da hast du natürlich trotzdem ein bisschen mehr Gewicht genommen wie die Frauen, die im Kurs waren. Und einfach das so aus der Logik raus, ich muss ja ein bisschen stärker sein wie die.
Und auch so ein bisschen Stolz natürlich.
Natürlich und Ego und dann stirbst du einfach.
Ja.
Und ja, keine Ahnung, also ich will dir gar nicht widersprechen von der Definition, was trainiert wird, aber was man ja schon sagen muss, bevor jetzt alle Leute sagen, die sowas vielleicht gerne machen, um Gottes Willen, hat es überhaupt keinen Wert, überhaupt keinen Sinn. Nee, du merkst, die Leute werden da sehr, sehr widerstandsfähig, auf jeden Fall. Also die Frauen teilweise im Kurs konnten, jetzt kann man darüber diskutieren, wie groß die Range of Motion war und klar, Gewichte waren auch nicht riesig, aber die haben eben diese Gewichte über einen Zeitraum bewegt und eine Menge von Wiederholungen, wo du sagst, what the fuck, wie geht das hier, ja? Also das,
ich meine,
und wahrscheinlich, man haben wir ja auch schon oft mal so drüber diskutiert, du kannst ja einen Hypertrophie-Reiz von bis setzen, ne? Also wahrscheinlich mit ganz viel Fantasie entsteht da trotzdem, also bestimmt kein perfekter Hypertrophie-Reiz, aber wahrscheinlich in gewisser Weise sogar ein Hypertrophie-Reiz.
Ja, also
weil du halt über diese Dauer trotzdem dann viele Fasern ermüdest und erreichst, weil du einfach so unzählig lange dran rummachst.
Ich habe es ja eben schon gesagt, man kommt ja nie an den Punkt, wo man so stark ermüdet, dass man halt gar nicht mehr sich bewegen kann.
Ja, ich kam da schon hin in diesem
Dann bin ich wirklich gestorben. Ne? Dann hast du wahrscheinlich einen Hypertrophie-Reiz gesetzt.
Ja.
Aber für alle, die da halt eben nicht hinkommen, ob so ein Hypertrophie-Reiz gesetzt wird oder nicht, stellt sich, also die Frage, die existiert nicht. Es stellt sich immer nur die Frage, in wie vielen Fasern des Zielmuskels wurde denn jetzt dieser Reiz gesetzt? Nicht ob, sondern in wie vielen Anteilen, wie vielen Fasern des Zielmuskels. Ja. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur 50% der Zielmuskulatur, also der Fasern der Zielmuskulatur und der mechanischen Spannung setze, löse ich ja trotzdem mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesen 50% der Fasern auch eine Muskelproteinsynthese aus.
Mhm.
Was bedeutet, ich habe halt nur 50% des Reizes, aber halt nicht 100. Es ist nur nicht optimal.
Mhm.
Und auch um das jetzt nochmal klarzustellen, ich wollte damit gar nicht aussagen, dass ich dieses Kursformat in irgendeiner Weise schlecht finde oder abwerten möchte. Ich wollte damit nur jetzt einmal aufzeigen, dass nur weil man mit einer Hantel trainiert, es nicht zwingend ein Krafttraining ist.
Mhm.
Und meine Frau hat das zum Beispiel auch jetzt gerade vor 2 Wochen ganz frisch für sich entdeckt. Und da hatten wir das Thema auch zu Hause. Also, ja, muss ich dann jetzt
aber auch Kniebeugen kreuzheben? Aber hat sie am Anfang dann auch so herrgottsmäßig Muskelkater bekommen und so? Weil
ja.
Also ich bin gestorben nach dem Bodybuilding.
Aber ist ganz logisch, wie bei allem, was halt eben ungewohnt
Neues,
ist
an Belastung,
sprichst du erstmal extrem drauf an. Weil die Frage war dann eben, ja, aber ich habe doch mit Hanteln trainiert, da im Kurs, muss ich denn jetzt noch Kniebeugen kreuzheben mit schweren Lasten machen? Also die eindeutige Antwort darauf ist, ja.
Ja?
Ja, weil Kraftaufbau, Muskelaufbau mit höheren Lasten, also es geht natürlich auch mit geringeren, aber nicht mit so geringen Lasten, wie man es in diesen Kursformaten halt eben verwendet. Und daher ist es für mich kein Krafttraining im eigentlichen Sinne, sondern es ist für mich ein kraftlastiges Ausdauertraining mit Langhandeln. Es ist für mich tatsächlich ein Ausdauertraining, weil das, was man beim Ausdauertraining trainiert, ist ja auch nicht ein bestimmter Muskel, sondern man trainiert ja im Grunde genommen die Fähigkeit des Gesamtsystems über möglichst lange Zeit möglichst viel Arbeit zu verrichten, um bei physikalischen Termini jetzt zu bleiben. Und genau das macht man ja. Und stell dir mal die Frage, ist es deinem Herzmuskel egal, ob er jetzt dann das Blut in die oberen Extremitäten oder in die unteren Extremitäten oder in alle gleichzeitig pumpt? Was für den am Ende zählt, ist ja eigentlich die Gesamtbelastung aufs kardiovaskuläre System und die Dauer, über die diese Belastung tatsächlich wirkt. Und jetzt denk nochmal über Bodypump und deine Erfahrung nach. Wie sehr musste denn dein Herz-Kreislauf-System über die ganze Kursdauer arbeiten?
War schon eklig. Wobei ich sagen muss, dass das Muskelbrennen und so schlimmer war.
Ja.
Also ich hatte nicht das Gefühl, ist übrigens bei vielen Sachen bei mir so, also können wir auch mal nachher einordnen, woran liegt das oder was. Es ist ja sehr vielschichtig, ne? Aber ich merke zum Beispiel, wenn ich habe nicht so oft die Zeit, Fahrrad zu fahren, obwohl ich es ganz gerne mache.
Mhm.
Aber wenn ich da mal wieder auf dem Rennrad sitze oder auf dem Mountainbike, dann habe ich das Gefühl, dass meine Beine immer vorher schlapp machen, bevor jetzt wirklich mein Herz-Kreislauf-System völlig am Limit ist, ne? Also ich habe dann eher das Problem, dass ich irgendwann gefühlt nicht mehr, die Kapillarisierung fehlt in den Beinen oder wie auch immer, also die Blutversorgung eher lokal ein Thema wird. als dass ich jetzt vom Puls schon total am absoluten Limit bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Crossfit mache oder damals beim Hyrox mitgemacht habe, ne, wo die Bewegung, also wo mehr Muskeln beteiligt sind bei den Aufgaben meistens, war ich vom Puls viel, viel höher, als ich zum Beispiel beim Radfahren schaffe. Weil ich beim Radfahren einfach die Beine vorher zumachen, bevor ich jetzt an mein kardiovaskuläres Limit komme irgendwie, ne?
Ja, wobei das.
Das war bei Bodypump auch so. Deshalb komme ich da drauf, weil da hatte ich halt dann brutales Brennen im Zielmuskel, wenn du da 1 Million Bizeps Curls machst oder Kniebeugen oder was auch immer, Ausfallschritte und. Und das war dann eher nicht so, dass ich jetzt vom Kreislauf her nicht mehr konnte, sondern einfach die Struktur hat gesagt, lass mal gut sein.
Ja.
Vielleicht auch, weil ich ein bisschen mehr Gewicht genommen habe wie andere. Aber auch nicht übertrieben, ich habe halt ein bisschen mehr genommen. Also es war jetzt auch trotzdem keine großen Gewichte.
Und weil du halt noch gar nicht adaptiert warst
an die Leistung. Null. Das davor 3 Wiederholungen, alles über 3 Wiederholungen so ungefähr ist zu viel. Übertreibe es ein bisschen, aber in der Zeit, wenn ich mich zurückerinnere, da habe ich schon immer eher schwer trainiert.
Ja, aber ist auch ein spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit wie stark lenkt denn so eine bestimmte Belastung überhaupt meinen Pulsschlag aus? Das ist ja immer abhängig davon, wie viel Blut pro Zeiteinheit eine gewisse Struktur jetzt gerade benötigt. In dem Fall halt jetzt maßgeblich eben die Muskulatur. Bleiben wir aber bei dem Beispiel Radfahren, das du jetzt gerade erläutert hast. Und dass du da gar nicht auf deine HF Max auch kommst. Das ist völlig logisch und bei den allermeisten Menschen so, weil die Menge an Blut, die da befördert werden muss, sich an der Menge an Muskulatur orientiert, die mit Sauerstoff oder mit Blut versorgt werden muss. Heißt, wenn ich eine körperliche Tätigkeit ausführe, bei der die Muskulatur des gesamten Körpers aktiv ist, muss mein Herz-Kreislauf-System ja viel mehr Muskulatur mit Blut versorgen. Es muss pro Zeit viel mehr Blut gepumpt werden, als wenn ich jetzt beispielsweise nur mit den Armen irgendwas bewege. Und dadurch, dass beim Fahrradfahren, das ist ein gutes Beispiel, weil es vielen so geht, weil man das nicht oft genug macht, dass das Herz-Kreislauf-System da spezifisch drauf adaptiert, also sich daran anpasst, wird man zum Beispiel beim Fahrradfahren als nicht professionell leistungsorientierter Radfahrer, wird man dort immer ein geringerer HF-Max haben als beim Laufen. Das macht man übrigens auch in den Faustformeln fest, mit denen man die Trainingsherzfrequenzen berechnet. Ist ja vielleicht auch schon mal begegnet. Als Faustformel nimmt man da fürs Laufen 220 minus Lebensalter als theoretische Maximalherzfrequenz. Beim Fahrradfahren redet man da von 200 minus Lebensalter.
Okay, die Differenzierung habe ich so noch nie. Ja. Ich kenne nur die Faustformel, die du als erstes gesagt hast, die wir auch tatsächlich bei uns in der Software auch hinterlegt haben. Aber ich wusste nicht, dass man das auf verschiedene Sportarten anders adaptiert.
Ja, also es ist primär festgelegt für Laufen.
Okay.
Auch von mir aus für Crosstrainer, also für Ganzkörper-Ausdauer-Aktivitäten. Und dann eben für Unterkörper-Ausdauer-Aktivitäten, wie beispielsweise Fahrradfahren, ganz typisch, weil man dort ja nur die unteren Extremitäten mit Sauerstoff versorgen muss und deshalb untrainierte, also nicht spezifisch trainierte Leute, wie ich vorhin schon gesagt habe, keine leistungsorientierten Radfahrer, dass die gar nicht so adaptiert sind, dass die ihre maximale Herzfrequenz nur mit Radfahren erreichen könnten. Weil es dann so Faktoren gibt, wie die Muskulatur übersäuert oder die Muskulatur macht vorher schlapp, bevor das Herz-Kreislauf-System so stark beansprucht werden kann, dass dann am Ende die HF-Max realisiert wird. Und deshalb gibt es da die Differenzierung.
Naja, spannend. Aber lass uns mal einfach mal so von vornherein drauf schauen. Ich meine, das Ding ist ja, wenn wir jetzt durch eine Fußgängerzone laufen würden und würden Menschen fragen, was ist das wichtigste Training? So, dann würden wahrscheinlich, oder was der wichtigste Muskel ist, auch so eine Frage, die du auf der Straße stellen könntest, dann würdest du wahrscheinlich immer das Herz als Antwort bekommen, so vom Laien. Und die meisten Menschen oder sehr viele Menschen glauben ja auch, dass halt so Joggen gehen, Ausdauertraining, dass das so das Wichtigste ist, um gesund zu bleiben. Und lass uns das doch mal kurz so ein bisschen einordnen, weil da hat man die letzten Jahre ja schon auch viel dazugelernt oder viele neue Erkenntnisse. Ja. Von der Einordnung, was ist wie wichtig? Also vielleicht auch mal vom Weighting ein Ausdauertraining, ein Krafttraining und die Kombination aus beidem. Also wo, wenn du das so ein bisschen einordnen müsstest für die Leute draußen, was in der Hierarchie wie wichtig ist?
Also wichtig ist beides.
Aber, klar.
Wenn es eine Tätigkeit, eine Trainingsform gäbe, für die ich mich entscheiden müsste, um sie bis zum Ende meiner Tage auszuführen, dann wäre es uns unangreifbar Krafttraining.
Genau. Und das ist ja, glaube ich, auch jetzt von dem, was ich so ein bisschen gelesen habe, ja auch jetzt nicht nur unsere Meinung, weil wir Bock haben auf Krafttraining, vielleicht mehr als Ausdauertraining, so ja. vom Grundsatz her, sondern das ist ja wirklich auch das, was die Evidenz die letzten Jahre schon gezeigt hat. Ne? Also ich habe so Sachen die letzten Jahre gelernt, wie auch, dass ja das Herz die Hauptaufgabe hat, die Skelettmuskulatur zu versorgen. Eine der großen Aufgaben. Und wenn ich eben mehr Skelettmuskulatur aufbaue durch ein Muskeltraining, dann wächst das Herz sozusagen auch mit dieser Aufgabe, mehr Gewebe zu versorgen zum Beispiel. Also wir haben ja schon gelernt die letzten Jahre, dass ich bis zu einem gewissen Grad auch kardiovaskulär profitiere von einem Krafttraining, von einem Muskeltraining.
Absolut.
Richtig?
Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen über Kreuz betrachtet, also welchen kardiovaskulären Nutzen bringt ein Krafttraining und welchen muskulären Nutzen bringt ein Ausdauertraining, dann würde ich sagen, dass ein Ausdauertraining, je nachdem, was man auch für eine Aktivitätsform wählt, ein Ausdauertraining einen viel geringeren Anteil daran hat, Muskelmasse zu erhalten, weil eben kein hypertrophiespezifischer Reiz gesetzt wird, weil die mechanischen Spannungen, die Kräfte, die da wirken, viel zu gering sind. Das heißt, ein Ausdauertraining per se hat relativ wenig Anteil daran, zum Beispiel altersbedingte Sarkopenie zu verhindern. Mhm. Aber jede Form von Krafttraining ist aufgrund der Mehrdurchblutung immer noch geeignet, einen gewissen Stimulus aufs Ausdauer, also aufs kardiovaskuläre System, nicht, ich rede jetzt nicht von Ausdauer, sondern auf das kardiovaskuläre System, die kardiovaskuläre Fitness zu setzen, sodass man in Summe, glaube ich, für die Gesunderhaltung durch ein Krafttraining einfach mehr positive Effekte hat, als durch ein Ausdauertraining alleine. Und gerade wenn man dann auf alternde Populationen guckt, also ich sag mal, 50, also Personen mit 50 Jahren sind für mich noch nicht alt, aber ab da werden halt eben diese Sarkopenie-Effekte auch relevant.
Wir beide marschieren da auch zügig hin, mein Freund.
Du noch ein bisschen zügiger als ich, aber ja, man sollte früh genug damit anfangen.
Ja, die Sichtweise verändert sich dann.
Ja, absolut.
Was alt ist und so.
Absolut. Das lerne ich mit jedem neuen Lebensjahrzehnt, dass ich eintrete.
Das ist so. Aber glaube ich, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast zur Einordnung. Du hast vom Muskeltraining, vom Krafttraining schon einen sehr, sehr guten Effekt mit auf deine Herz-Kreislauf-Gesundheit, würde ich mal so sagen. Und du hast aber von deinem Joggen gehen als Beispiel oder nur exzessiv Radfahren und nichts anderes relativ wenig positiven Effekt auf deine Muskelmasse und Hypertrophie. Ja.
Also
und dein Muskelerhalt. Also das ist schon mal etwas, was man so festhalten kann. Und ganz wichtig, nehme ich vorneweg, es gibt trotzdem 1000 Gründe, ein kardiovaskuläres Training, ein Ausdauertraining, you name it, mit einzubauen in dein Training. Kommen wir gleich dazu, welche positiven Effekte das hat. Aber das ist schon, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Learning, auch für alle, die jetzt zuhören. Wenn ich mich entscheiden muss, aus zeitlichen Gründen, aus, weiß ich nicht, Alltagslebensgründen und so weiter, dass ich nicht alles gleichermaßen machen kann, dann entscheidet euch immer für ein Muskeltraining,
ja,
anstatt nur laufen zu gehen zum Beispiel. Und das ist etwas, was man ja sehr oft sieht, gerade so in der Managementwelt, wo ich mich ja auch öfter bewege, ne, mit anderen Geschäftsführern und so weiter, dass halt so dieses Laufen gehen, ich gehe halt joggen, ich halte mich fit, ich halte mich gesund. Ganz viele Menschen da draußen, auch gerade sehr gebildete Menschen, sehr disziplinierte Menschen, haben oft dieses Joggen gehen als, das ist das Nonplusultra, um gesund zu bleiben. Ja. Und damit würde ich ein bisschen aufräumen. Also das ist gesund und geil, kommen wir gleich dazu. Aber nur das deckt halt ganz vieles von dem, was wir brauchen, um gesund zu altern, nicht ab.
Ja, definitiv. Ich würde gerne eine Sache noch relativieren, weil Du hast vorhin so formuliert, dass ein Krafttraining alleine schon einen sehr guten Reiz aufs Ausdauersystem hat oder kardiovaskuläres System. Der Reiz hier ist, der ist okay, also er beugt dem Verfall vor, aber ist natürlich nicht sehr gut in dem Sinne, dass es tatsächlich maßgeblich Effekte auf die Ausdauerleistung hätte, wenn man nur Krafttraining macht. Wobei es da auch sehr viele Studien gibt, die sagen, wenn Ausdauerathleten zusätzlich Krafttraining machen, wird ihre Ausdauerleistung stärker steigen, als wenn sie nur Ausdauertraining alleine machen. Das ist auch ein interessanter Fakt. Ja? Also wenn man beispielsweise von 5 Ausdauereinheiten eine durch ein maximalen Schnellkrafttraining ersetzt, dann sind die besser geworden ausdauertechnisch, als wenn sie 5 Einheiten Ausdauertraining gemacht hätten.
Ja, da ist halt die Frage, woran liegt's, ne? Sind die dann durchs höhere Kraftniveau koordinativ besser, dass die
Ökonomie,
solche Sachen spielen da sicher rein. Ja. Man sieht es ja, wenn man so einen Marathon beobachtet und dann gegen Ende des Marathons, wenn die Leute dann einfach koordinativ und so abgebaut haben durch die Ermüdung, dass sie teilweise ja wirklich elendiglich da lang schleichen, ne? Also man könnte auch böse sagen, wenn du da im Wald die Rehe so vorbeitraben sehen würdest, würde der Jäger sie erlösen. Ne? Also du hast ja dann halt auch die Effekte, wenn du halt ein stärkerer Athlet bist, zum Beispiel willst du das Marathon laufen, hast aber ein gutes Kraftniveau, dann kickt diese Ermüdung vielleicht aufs Koordinative nicht so rein und so, ne, hinten raus.
Ja.
Also hat dann halt einfach viele Effekte, warum das Krafttraining
möglich,
dich besser macht, ne?
Möglich.
Ist die Frage, wie viel dann wirklich rein von der Herzleistung, von der Effizienz deines Herz-Kreislauf-Systems herrührt oder ob es dann eher Effekte sind, weil die Skelettmuskulatur ökonomischer arbeiten kann und so weiter.
Genau, also es geht um die Bewegungsökonomie, was im Grunde genommen nur bedeutet, dass mein ganzer Organismus lernt, pro Schritt bei gleicher Geschwindigkeit, bei gleicher Laufgeschwindigkeit weniger Energie zu benötigen. Weil weniger Kräfte in ungewünschte Richtungen verloren gehen und so weiter und so fort. Also die Bewegungsökonomie wird besser. Das ist einer der maßgeblichen Effekte. Weshalb ich mit der gleichen Menge Energie einfach weiterlaufen kann.
Ja.
In der gleichen Zeit. Und ja, es schließt sich ja, glaube ich, brauch's, glaube ich, nicht noch näher auszuführen. Aber der nächste Punkt, den ich noch anbringen wollte.
Gern.
Weil du auch dieses schöne Bild gezeichnet hast von wegen, ja, viele Leute sehen Joggen als das Nonplusultra. Mhm. Und da würde ich mal gerne deine Sichtweise sehen, weil du auch viel mit Ärzten zu tun hattest. Und mir wurde immer berichtet, ja, wenn zum Beispiel übergewichtige Personen oder unsportliche Personen schlechte Blutwerte hatten oder als übergewichtig deklariert wurden bei einer Vorsorgeuntersuchung, und dann hieß es ja, Herr XY oder Frau so und so, sie müssten mal was tun. Welche Sportart, was empfiehlt denn so gut wie jeder Arzt?
Ist definitiv, also ist jetzt weniger aus der Erfahrung, weil ich mit Ärzten zu tun habe, sondern eher, was dann Patienten mir erzählt haben, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückgehe in der Praxis oder was du so auch in deinem Umfeld mitkriegst und so, dann ist schon so, dass immer noch, das ist auch etwas, was ich mit dir unbedingt heute im Podcast einordnen wollte, also wie relevant ist denn tatsächlich Ausdauertraining oder das typische Cardiotraining, was wir kennen, beim Thema Abnehmen?
Oh ja,
ne?
Schön.
Und das ist definitiv etwas, wo die Ärzte, glaube ich, zum ganz großen Teil immer noch empfehlen, eben, dass die Leute halt irgendwas, geh Nordic Walking machen, geh joggen, geh irgendwas, ne?
Genau.
Also da kommt alles, aber nicht Krafttraining auf jeden Fall.
Also mittlerweile ändert sich das glücklicherweise. Ich will ja auch gar nicht die
Ärzte. Mir geht es auch nie um Ärztebashing an der Stelle und wir können das auch nicht verallgemeinern, aber man kriegt das öfter mal zu hören in Gesprächen und so weiter. Und übrigens gar nicht nur bei den Ärzten, sondern ich würde auch sagen, da wird es wirklich besser, aber schon auch immer noch sehr stark auch unter uns Trainern sozusagen. Also auch wenn ich zurückgehe jetzt einige Jahre, ich bin da offen und ehrlich, ich habe ganz, ganz lange in meiner Trainerarbeit für Gewichtsreduktion oder Fettabnahme war für mich kein Weg vorbei an, du musst jetzt in irgendeiner Form ein Ausdauertraining machen. Mhm. Also wäre einfach jetzt zu sagen, nein, das habe ich schon immer richtig gemacht. Für mich war das früher völlig klar, wenn jemand abnehmen will oder ich selbst, dann habe ich das Cardio hochgefahren. So, ne? Und würde ich heute anders sehen.
Ja. Da habe ich jetzt gleich mehrere spannende Ideen zu, die wir noch besprechen könnten, aber vielleicht fangen wir mal damit an, was eher in deinen Bereich auch geht.
Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zu, also wir haben gerade drüber gesprochen, positiver Effekt auf dein Herz-Kreislauf-System ja. über Muskeltraining. Klar, nicht so, wie wenn du es explizit trainieren würdest, aber schon ganz gut. Andersrum nicht so gut. Ich würde mit dir gerne, um das so ein bisschen abzuschließen, einmal drüber diskutieren, was sind denn jetzt für jemanden, der regelmäßig Kraft trainiert, Muskeln trainiert, oder was sind die guten Argumente, trotzdem eine gewisse Menge von Herz-Kreislauf-Training in irgendeiner Form mit einzubauen? Was sind für dich da? Also ich habe da für mich ein klares Bild, was habe da auch die letzten Jahre einiges dazugelernt, unter anderem von Jörg Hösli, von erzähle ich gleich, aber so für dich, was sind so für dich für Menschen, die, also was ist dein Argument, warum ich zum Muskeltraining zusätzlich noch auf jeden Fall ein Herz-Kreislauf-Training, ein kardiovaskuläres Training einbauen sollte?
Einerseits auf jeden Fall Regeneration.
Das ist für mich auch einer der ganz großen Faktoren. Ja,
also das ist jetzt vielleicht erstmal kontraintuitiv für manche der Zuhörer, Zuschauer, dass man durch eine zusätzliche Trainingsform, Trainingseinheit in der Woche besser regeneriert. Aber ich habe das in einer der vorangehenden Folgen schon mal gesagt, dass Regeneration maßgeblich auf aerobem Weg stattfindet. Also quasi im Fettstoffwechselmodus, wenn man so möchte. Und wenn man sein gesamtes System eigentlich drauf trainiert, dass man über aerobe Stoffwechselwege mehr Energie bereitstellen kann, dann funktioniert das auch in der Regenerationsphase nach intensiven Belastungen besser. Ist auch gut nachgewiesen. Also bessere kardiovaskuläre Fitness sorgt für bessere, schnellere Erholung, auch nach Krafttraining. Und ich glaube, viele Trainierende, viele auch leistungsorientiert trainierende Personen aus dem Kraftbereich, die kommen irgendwann nicht mehr weiter, weil sie keine höheren Trainingsvolumina mehr tolerieren können. Die können es nicht mehr regenerieren. Ja. Und dann macht es natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt dann halt eben durch ein zusätzliches Ausdauertraining mehr regenerieren kann oder weniger. Dann auf jeden Fall natürlich auch die gesamte Gesundheitsargumentation, weil nur weil man jetzt super stark ist und vielleicht 300 Kilo Kreuz heben kann, befreit das einen nicht vor den Risiken, die halt eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit sich bringen und sonstige Dinge, zumal wenn man 300 Kilo hebt, man auch eine größere Körpermasse in der Regel hat und die auch gut versorgt sein will. Ja, das ist ein weiterer Punkt. Vielleicht jetzt, weiß nicht, ob wir das jetzt so vertiefen müssen, aber es gab jetzt gerade in der letzten Zeit wiederholt Berichte auch mit frühzeitigem Tod von Bodybuildern, ja. Also auch gerade viel so Herzgeschichten, die jetzt, ich will das nicht kausal miteinander jetzt in Verbindung bringen.
Ist auch
aber,
super schwierig, ja, ja, weil dann sich ganz andere Sachen noch reinspielen.
Natürlich, aber deshalb sage ich es auch extra, ich will da jetzt keinen kausalen Zusammenhang zeichnen, aber es ist doch nochmal ein Argument dafür, weshalb man es auch in Sportarten, wo die Ausdauer jetzt nicht leistungsrelevant ist, auf jeden Fall aus Gesundheitsgründen einfach berücksichtigen sollte.
Ja, ist auch in der Bodybuilding-Welt mittlerweile extrem angekommen, dass ja, würde ich sagen, zumindest alle Athleten, die ich kenne, mit denen ich zu tun hatte, dass die diesem Risiko bewusst sind und alle in irgendeiner Form ein kardiovaskuläres Training mit einbauen, ne? Also, dass sie dann halt am Morgen ihr Cardio machen, gehen auf dem Laufband mit Steigung, Treppensteiger, whatever. Also das ist schon sehr, sehr bewusst, dieser Gesundheitsfaktor. Und diese Regenerationsgeschichte, die habe ich damals gelernt auf einer Schulung, wo es eigentlich um Kraft-3-Kampf ging. Also wo, das war der Thomas, ich weiß seinen Nachnamen gerade nicht mehr. Der ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber der war damals bei Strength Wars und sowas dabei. Und der war ein Naturalathlet, der echt krasse Werte hatte so, und ich war bei dem auf einer Fortbildung, um eben Kniebeuge und Kreuzhebentechnik und sowas zu lernen. Und dann kam ich halt auch mit ihm so dazu, sag ich, Thomas, wie schaffst du es, diese Volumen zu trainieren und einfach diese Häufigkeit, dass du so stark werden kannst und so, mal abgesehen von Talent und allem drum und dran. Und dann sagte er, dass du eben als Naturalathlet, ne, wo du nicht über irgendwelche Medikamente Prozesse beschleunigst, eigentlich nur mit gutem geplantem Ausdauertraining, was auch nicht so intensiv ist, da müssen wir vielleicht gleich auch noch was dazu sagen, ja. Also in welcher Intensität mache ich sowas, und dieses Ausdauertraining hilft ihm eben, dass sein Körper eine bessere Regenerationsfähigkeit hat. Da habe ich das zum ersten Mal so bewusst verstanden und war für mich logisch und habe dann auch da war einer so der Impact, wo ich gesagt habe, okay, ich muss also so ein gewisses Grundmaß für mich irgendwie auch einbauen, damit der Körper eben diese Regenerationsfähigkeit auch verbessert. Das, was du gerade über den Fettstoffwechsel und so weiter erklärt hast. Ne?
Und das lässt sich in vielen Fällen leichter realisieren, als man denkt. Vielleicht sprechen wir auch so ein bisschen über Effektivität von Ausdauertraining und ab wann ist es denn effektiv? Also effektiv. Oder noch ein bisschen plakativer formuliert, ab wann ist es denn Training? Und da spricht man eigentlich von 60% der HF Max als Grenze. Alles unten drunter ist eher regenerativ, das ist Bewegung.
Also wenn ich jetzt aber 220 minus 40 zum Beispiel, habe ich meinen Max von 180.
Genau.
Davon 60% ist da, wo es anfängt, Sinn zu machen.
Genau, das sind nach Adam Riese, wenn ich jetzt nicht verrechnet habe, 106. Ja.
Wenn du es sagst, Doktor.
Bloß kein Druck. Ich habe meinen Doktor nicht im Kopf rechnen gemacht.
Ja, aber.
Ich glaube, es stimmt. Also wenn so knapp über 100, sagen wir mal 106, bisschen drüber mit 110. Die hat man schnell mal erreicht, wenn man zügig vielleicht mit ein bisschen Steigung irgendwo spaziert.
Mhm.
Also gehen, ja. Und da kommen wir auch schon hin. Wenn jetzt zum Beispiel jemand zufällig einen Hund zu Hause hat, dann kann man relativ viel kardiovaskulären Nutzen aus Hundespaziergängen ziehen, einfach indem man schneller geht. Ja, und das ist dann für mich tatsächlich auch schon als Kraftsportler eine Aktivität, die natürlich jetzt kein super effektives Ausdauertraining darstellt, aber einen sehr großen Nutzen für die kardiovaskuläre Gesundheit birgt.
Mhm.
Viel Bewegung und dann halt vielleicht einfach, wenn man draußen ist, in der Zeit nicht schlendern, sondern dann ein bisschen schneller gehen. Der Hund freut sich, weil man mehr Strecke gemacht hat in der gleichen Zeit, ja. Und das sind einfache Maßnahmen, wie man so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal kardiovaskuläres Training, in seinen Alltag integrieren kann. Wenn einfach mal so zügig geht, dass man beim Gehen vielleicht einen Puls von 110 oder von mir aus auch höher hat.
Ja, wäre übrigens diese Regenerationsthematik auch meiner Meinung nach extrem gut in sein Konzept eingefügt hat, ist der Sepp Maurer. Der nennt das Plasma-Training. Also er, wenn man jetzt ihn von außen betrachtet, was er mit seinen Athleten macht, also wenn ihr Sepp Maurer nicht kennt, schaut mal bei Insta bei ihm rein und so, ist ein sehr, sehr erfolgreicher Athletiktrainer und auch ein sehr guter Freund über die Jahre jetzt geworden. Und der Sepp macht eben mit allen Athleten super sanfte Ausdauereinheiten, würde ich es mal nennen. Also fast jeder Athlet, jede Athletin von ihm müssen mit Minimallasten, also wirklich 50, 60 Watt, also gefühlt ins Leere treten, zu ihrem Trainingspensum eben so ein Ausdauertraining machen. Oder eben, was er auch macht mit dem Plasmatraining, wo er sagt, die Sehnen und Bänder und sowas richtig gut versorgen, dass er dann mit Minimalsgewichten, also eher unter diesen 30%, aber eben so ein Bewegen dann macht und über ganz, ganz viele Wiederholungen auch an Kraftübung, wenn man so will. Aber eben, wie du vorhin gesagt hast, nicht als Kraftübung, sondern als Regenerationsgeschichte. Ja. Und ich glaube, sorry Sepp, wenn ich deine Geheimnisse verrate, aber für mich ist einer der Erfolgsfaktoren, die Sepp sein Training außergewöhnlich machen, dass er diese Regeneration, also er hat ein wahnsinniges Gespür für die Athleten und Athletinnen, wie viel können die ab? Und wie kann ich die Regeneration von denen optimieren? Da ist der Sepp unglaublich gut mit verschiedenen Sachen, die er macht.
Wenn man das Konzept jetzt mal so ein bisschen übergeordnet bezeichnen will, dann geht es, glaube ich, einfach darum, mehr Bewegung zu erzeugen, mehr Aktivität zu erzeugen, das nicht Belastung ist.
Mhm.
Ja. Und das tut jedem übrigens gut. Das ist wirklich eine klare Empfehlung für alle da draußen. Ihr müsst euch mehr bewegen, aber nicht zwingend mehr trainieren. Ja. Also ob jemand jetzt.
Wobei wir das arg aufpassen müssen, wen wir ansprechen.
Also, ja, bei Ausdauerathleten wäre ich da vorsichtig.
Ja, aber auch relativier's mal. Auch bei den Leuten, die, was wir wahrscheinlich nicht so viel haben in unserer Zuhörerschaft, weil wir ja schon in einer kleinen Bubble unterwegs sind in unserer Fitnessbranche hier, aber das könnte jetzt jemand, der gerade aktuell nicht trainiert, falsch verstehen.
Ja.
Gell? Genau. Also jetzt jemand, der schon eh sein Training macht, was viele sein werden, die hier zuhören. Da stimme ich dir 100% zu. Aber ja, jemand, der jetzt noch nicht trainiert, könnte das jetzt wieder so als kleine Ausrede. Ich bewege mich einfach mehr im Alltag. Ich nehme mal die Treppe und ich, ne? So, und das meinen nicht wir gemein. Nicht. Das ist ja ganz wichtig klarzustellen, weil das ist alles schön und gut, sich mehr zu bewegen, aber das wird ein Training, um euch gesund zu halten, leider nicht ersetzen. Ne? Das, ja. Deshalb hake ich so ein bisschen ein, das weil ist das ist so typisch, so die NDR-ZDF-Nummer. Nimm mal die Treppe statt dem Aufzug und alles wird gut.
Unterstützen,
nee. Und die Gartenarbeit reicht auch nicht. Nee. Ne? Aber wenn ihr halt eh schon ein Training macht, dann stimme ich dem zu, was du sagst.
Genau, deshalb ich. Es war nicht klar genug formuliert, deshalb danke für die Klarstellung. Ja,
da bin ich sensibel an ja, der
das,
Stelle.
Das hätte ich auch nicht gewollt, dass das so stehen bleibt. Ganz genau, also es geht darum, wenn man bereits seine 3 Einheiten, 4 Einheiten Training, wirklich Training, Belastung pro Woche hat, dann sage ich, man wird durch eine 5. Einheit Belastung jetzt nicht zwingend noch viel besser oder gesünder. Mhm. Aber wenn man eben mehr Bewegung, das nicht Belastung ist, dann ergänzt zu den bestehenden 3, 4 Trainingseinheiten, dann hat das halt eben doch einen großen Impact unter Umständen.
Ja, hundertprozentig. Ja. Also das kann ich auch für mich so bestätigen und das siehst du ja auch und wir kommen ja gleich mal so in Richtung dieses Abnehmthema und wie viel Nutzen hat da ein Ausdauertraining. Das ist schon etwas, wo ich auch oder wo man auch ganz, ganz viel sieht, auch in der Athletenwelt, Bodybuilding-Welt, dass eben so dieses Schritte machen und so, also mit wenig Intensität den Körper so über längere Zeit beanspruchen, mit eigentlich einfachen kardiovaskulären Aufgaben, ist ja schon etwas, was sehr viele Vorteile mit sich bringt.
Ja.
Auch Thema, was ich da von Jörg viel gelernt habe, Jörg Hösli, falls ihr nicht kennt, guckt gerne mal rein. Auch auf seinem Instagram und so macht er sehr, sehr viel, der Faktor Stress auf den Körper. Also Ausdauertraining, also nicht nur mechanisch, sondern auch systemisch. Ne?
Ja.
Wenn du halt zum Abnehmen zum Beispiel, Klassiker, jemand hat seit Jahren keinen Sport gemacht, setzt sich den Kopf, ich möchte jetzt abnehmen, zieht sich Turnschuhe an, stattet sich einmal komplett mit neuen Klamotten aus und rennt dann los oder joggt dann los.
Danke,
ne?
Ja.
Und dann kriegst du oft ja so viel Stress ins System, weil die Leute sich so überfordern und so einen krassen Cortisolausstoß und all diese Dinge, dass die zumindest gewichtsmäßig und optisch zunehmen, allein nur, weil einfach der Körper mehr Wasser einlagert, mehr Wasser zieht. Also dieser Stressfaktor, der so ein Ausdauertraining im Körper auslösen kann, ist nicht zu unterschätzen.
Ja,
im Negativen. Was jetzt auch wieder nicht heißen soll, dass ihr nicht das Training machen sollt, sondern nicht so, wie ich es gerade beschrieben habe, so stumpf von 0 auf 100 und einfach drauf los und das ist per se pauschal immer gut, sondern das so ein bisschen differenziert zu betrachten.
Grundsätzlich sollte man Belastung entsprechend der eigenen Belastbarkeit immer progressiv steigern. Das Belastungsprogression ist generell ein Thema. Seit Jahrzehnten ist und bleibt wichtig. Lassen wir das an der Stelle mal so stehen. Ob jetzt tatsächlich so ein systemischer Stress entsteht, dass das auf endokrinologischer Ebene dann dauerhaft irgendwie einen Faktor hat, weiß ich nicht, kenne ich aktuell also keine Zahlen, aber
Der Jörg hat dazu recht viel geforscht, also in seiner Patientenbase, sage ich mal, ja, die recht groß ist und wo sie ja wahnsinnig viel Daten erheben, also da sollten wir mit ihm einfach auch mal eine Folge dazu machen.
Gerne.
Aber er kann da aus einem riesigen Schatz von Patienten, wo sie eben Hautfaltendicke, Impedanz und so weiter, also ganz, ganz viel Messungen gemacht haben und können dann wirklich sehr, sehr klar zeigen, dass eben, also jeglicher Stress, auch Stress im Beruf, familiärer Stress plus eben auch Stress durch Übertraining, nenne ich es jetzt mal allgemein, es muss nicht nur kardiovaskuläres Training sein, dass dann wirklich gerade bei Frauen an den Beinen und so weiter und an vielen verschiedenen Bereichen des Körpers die Hautfaltenmessung deutlich dicker wird durch Einlagerungen von Flüssigkeit. Ja. Und
also du sprichst jetzt quasi von, in jedem Training wird eine Überlastung erzeugt, statt eine sinnvolle
Belastung.
Ja,
das passiert halt eben, also wir laden mal den Jörg dazu ein, weil das passiert halt wirklich bei Leuten, die nicht trainiert sind, unglaublich schnell. Also das kann bei einer übergewichtigen Dame schon ein zu langer Spaziergang sein, ne? Weil ja die individuelle Belastungsfähigkeit von Leuten ja so krass auseinanderdriftet, dass das halt von bis sein kann und wo du wirklich messbar sehen kannst. Und ich bin damals auf ihn aufmerksam geworden durch eine Athletin, die er betreut hat. Und da hat er ein Foto reingestellt gehabt, wo die mit ganz, ganz wenig Kalorien, ich glaube 1500, Triathlon betrieben hat auf Weltspitzenniveau.
Ja.
Und eigentlich immer ein bisschen, dick ist falsch, aber halt ein bisschen, ja, nicht wie eine Triathletin aussah. Also eher ein bisschen, dick ist falsch, die sah natürlich nicht dick aus, aber sie war ein bisschen schwammig, so ein bisschen aufgeschwemmt, also ja. Eher weich, ne? Also gar nicht negativ, also ich finde das eigentlich sogar ganz gut bei Frauen, also das ist ein anderes Thema, aber die sah eher ein bisschen dick aus und vor allem dafür, was für einen Sport sie betreibt und wie wenig Kalorien sie isst. Und dann war das Foto daneben mit 5000 irgendwas Kalorien und die sah aus, wie man sich so eine Hardcore-Triathletin aussieht. Mhm. Knochen trocken, jeder Muskel, was weiß ja. ich. Ne? Und das war das erste, wo ich aufmerksam geworden bin und da war quasi das Ding, dass sie sich in so eine Mangelernährung gebracht hat und so viel trainiert hat, dass der Körper quasi so viel Wasser eingelagert hat über dieses hormonelle Chaos, was in ihrem Körper geherrscht hat, dass sie eigentlich dann halt schwerer war und dicker aussah und für ihren Sport schlechter geeignet. Und umso weniger sie gegessen hat, umso mehr sie trainiert hat, umso schlimmer wurde es. Und wo er dann quasi das Training angepasst hat und vor allem die Ernährung, die Kalorien hochgefahren hat, dass der Körper regenerieren kann, dass sie die Nährstoffe hat, dann plötzlich hat der Körper angefangen, Fett abzubauen, das Wasser auszuscheiden und so weiter. Und sie sah dann wirklich aus wie eine Triathletin.
Ja, spannend.
Da sollten wir mit ihm mal drüber sprechen. Aber dieser Faktor Stress auf den Organismus, und da haben wir ja viel, du hast deine Arbeitsbelastung, du hast deine Stressbelastung, du hast alles, was so auf dich einprasselt, sowieso. Ja. Plus dann eben das, was du als Training machst. Und als ich damals beim Jörg das erste Mal war, war das auch genau der Punkt, dass er zu mir gesagt hat, hey, du arbeitest wie ein Bekloppter. Du schläfst wenig und beschissen, hatten wir ja schon unsere Folge dazu. Ja. Wenn ihr sie nicht gesehen habt, schaut rein. Und trainierst dann auch wie ein Leistungsathlet. So wie ein Profisportler, weil du halt denkst, das muss so sein, ne?
Das muss so, natürlich.
Und ja. Das war dann in Summe halt auch zu viel fürs System.
Ja. Ich wollte auch mit der Aussage gar nicht sagen, dass das nichts ist. Ich wollte nur sagen, ich kenne selbst gar keine Daten dazu. Aber, und das ist das, was ich vorhin eigentlich schon ansprechen wollte, es wird dir dann oft wirklich genauso empfunden, ja, sei es jetzt durch ärztliche Empfehlung, durch Trainerempfehlung oder weil das halt einfach der persönlichen Überzeugung, dem Weltbild entspricht, dass Joggen das Nonplusultra ist, wenn man Sport treiben will. Und dann kommt eventuell eine übergewichtige Person, die die letzten 5 Jahre keinen Sport getrieben hat, auf die Idee, hey, ich gehe jetzt joggen. Wahlweise natürlich in den Wald, weil Waldläufe ja noch gesünder sind. Und dann stellt man sich die Frage, sollten die das überhaupt tun? Oder leider stellt man sich die Frage viel zu selten, aber ich stelle sie jetzt mal hier stellvertretend. Sollte man das tun? Weil wenn ich jetzt so eine Person frage, ja, geh doch in den Wald laufen, dann sagt die, ja, total gesund. Wenn ich die jetzt aber beispielsweise vor die Wahl stelle, geh doch jetzt mal bitte hin und zieh dir instabilen Schuh an, um danach auf noch stabilerem Untergrund für 30 Minuten alternierend von einem Bein aufs andere zu springen. Dann würde die Person anfangen nachzudenken, würde wahrscheinlich irgendwann dazu kommen, ja Moment, aber jetzt eine halbe Stunde irgendwie auf instabilem Untergrund mit instabilen Schuhen, eine halbe Stunde einbeinig zu springen, das ist ja glaube ich nicht so gut, weil ich habe ja seit 5 Jahren keinen Sport gemacht und ich bin übergewichtig. Wenn man es so betrachtet, kommt man relativ schnell zu dieser Schlussfolgerung, dass Joggen eigentlich nichts ist, also Laufen, vor allem im Wald mit erhöhten Stabilitätsanforderungen, was eine übergewichtige, untrainierte Person einfach mal so kann. Ich sage nicht, dass das nicht jeder kann und dass man das nicht tun sollte. Man sollte sich aber der Anforderungen dieser Belastung auch bewusst sein, was eines der ersten Argumente für mich ist, dass man zuerst ein Krafttraining machen sollte, um den Organismus belastbar genug zu machen, dass die Belastung vom Ausdauertraining, vom Waldlauf toleriert werden kann.
Ja, für mich kommt da sogar noch mehr, also stimme ich dir voll und ganz zu. Und das ist ja auch etwas, was wir sehen, auch in der Physiotherapie, in meiner Praxis oft gesehen habe, dass solche Menschen dann mit diversen Überlastungs-, also ich würde gar nicht von Verletzungen sprechen, aber die dann einfach Schmerzen entwickelt haben, weil der Körper einfach genau nicht in der Lage ist, das zu machen. Ob dann das Knie anfängt, die Achillessehne, die Plantarfaszie, you name it. Aber
Glied.
Irgendein Glied fängt an, sich zu melden meistens, weil einfach Gewicht, Kraftniveau und das alles halt nicht zusammenpasst, plus die Idee, die man da hat. Ne? Und was aber für mich noch mehr dazu kommt, ist auch so dieses, dass der Körper ja, und wirklich korrigier mich, wenn es wissenschaftlich nicht richtig ist, was ich sage, aber so das klassische Ausdauertraining macht deinen Körper ja auch sehr viel effizienter, was nicht zwingend dazu führt, dass du nachhaltig über den restlichen Tag dann wirklich mehr Fett verlierst. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ganz viele Leute eben losrennen und joggen gehen mit der Idee, Kalorien zu verbrauchen, ne? Irgendwie ihre Ausdauer zu trainieren, um dann dadurch Fett zu verlieren, ne? Im richtigen Pulsbereich und was es alles für Ideen da gibt, ne?
Ja.
Dann ist dieser Effekt nicht so da, wie die Leute sich das vorstellen.
Nee, also dazu zwei Punkte. Vielleicht können wir gleich noch über das ominöse Fettverbrennungstraining sprechen. Aber erstmal ganz grundsätzlich zum Stellenwert von körperlicher Aktivität zur Gewichtsreduktion. Also in der Regel sprechen wir da über Fettmassenreduktion. Und das ist ja nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik, wenn wir jetzt wieder in physikalischen Termini bleiben wollen, im Grunde um ein einfaches Rechenspiel. Wir machen es mal so einfach, damit es nachvollziehbar bleibt, weil in der Realität ist es doch ein bisschen komplexer, aber wir sagen, Energy In muss kleiner sein als Energy Out oder Energy Out muss größer sein als Energy In. Ja? Weil in diesen beiden Fällen benötigt der Körper trotzdem immer noch die gleiche Menge Energie, aber wenn weniger Energie zugeführt wird, als man benötigt, wird der Körper die verbleibende Energie, die fehlende Energie aus den eigenen Körperreserven rausziehen, weil sich diese Energie, die benötigt wird, ja nicht spontan von irgendwoher materialisieren kann. Ja, erster Hauptsatz der Thermodynamik. Die muss irgendwo herkommen. Mhm. Und wenn zu wenig von außen kommt, wird halt von innen die Energie genommen, um das auszugleichen. So, und jetzt machen wir ein einfaches Rechenbeispiel vereinfacht. Sagen wir mal, ein Kilo Körperfett hat ungefähr 7100 Kilokalorien an gespeicherter Energie. Und wir müssten jetzt quasi, um diesen Ausgleich zu schaffen, den ich gerade besprochen habe, dadurch in einer Woche, 7 Tage, also ungefähr 710 Kalorien pro Tag mehr irgendwie loswerden. Damit der Körper, also Entschuldigung, nicht loswerden, wir müssten 710 Kalorien weniger zuführen pro Tag, als wir tatsächlich zum Erhalt brauchen. Soweit, glaube ich, noch ganz gut nachvollziehbar. Mhm. Es stellt sich die Frage, wie erzeuge ich denn dieses Defizit oder den Mehrverbrauch von 710? Und da habe ich es schon kurz angeteasert. Ich kann natürlich genauso viel essen wie bisher, dass ich diese Kalorienmenge mit der Ernährung decke, müsste dann die 710 Kalorien durch eine Mehraktivität dann irgendwie loswerden.
Mhm.
Aus deinem Erfahrungswert, wie lange müsste denn joggen, um 710 Kalorien ungefähr loszuwerden?
Stunde 30?
Ja, würde ich mitgehen. Stunde 15 bis Stunde 30. Dann,
also je nachdem natürlich, was deine Konstitution ist und wie schnell du läufst oder nicht.
Ja, wie schwer du bist.
Aber Fakt ist halt, genau. Der Mensch ist eine sehr effiziente Maschine und wir können sehr große Strecken zurücklegen und uns sehr lange bewegen auf relativ wenig Energie.
Ja.
Was auch evolutionsmäßig für die Menschheit ganz viel Sinn gemacht hat. Heute.
Ja, sonst würden schwierig. Wir nicht hier sitzen, wahrscheinlich.
Ja. Und ja, mach für erstmal zu Ende aus.
Genau. Aber genau das ist das, worauf ich hinaus wollte. Wir müssten eine Stunde 15, vielleicht sehr übergewichtige Menschen würden das vielleicht auch in einer Stunde schaffen, weil die mehr Masse bewegen. Aber gehen wir mal davon aus, so ganz grob zwischen 60 und 90 Minuten joggen pro Tag, tendenziell eher Richtung 90 Minuten. So, und jetzt kommen wir in den Bereich der Adhärenz, also ob ich das tatsächlich so lange aufrechterhalten kann, dass das nachhaltig auch zu dem Effekt führt, den ich gerne erzeugen möchte. Was glaubst du, wie viele Menschen wirklich jeden Tag über mehrere Wochen hinweg 90 Minuten laufen gehen, um dieses gewünschte Defizit zu erzeugen?
Schwierig.
Sehr schwierig. Aber gewisse Lebensmittel einfach durch andere Lebensmittel zu ersetzen, die eine geringere eine geringere Energiedichte haben, aber trotzdem noch genauso sättigen, zum Beispiel einfach Nudeln durch Kartoffeln ersetzen, um 700 Kalorien einzusparen. Oder machen wir es ein bisschen nachhaltiger, wir bleiben mal bei der Hälfte pro Woche, ungefähr 350 Kalorien, um ein halbes Kilo Fett pro Woche zu verlieren, ist eh gesünder. dann müsste ich jeden Tag irgendwie 350, vielleicht bis 400 Kalorien einsparen. Und wenn ich das lange genug aufrechterhalte, dann funktioniert das mit dem Fettverlust.
Im einfachen Modell.
Im einfachen Modell.
Es gibt und schon noch ein paar andere Faktoren.
Und wenn man keine.
Da würde der Jörg jetzt uns beide hier.
Ja, also ich will das wirklich nur ganz alles vereinfacht darstellen.
Also die diese Grundgesetze von Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauch, die spielen schon ihre Rolle. Aber es gibt schon noch ein paar Faktoren drumherum. Also das war auch etwas, was ich bei Jörg in eigener Erfahrung lernen durfte. Da gibt es auch eine alte Folge mit ihm zusammen, könnt ihr gerne mal reinschauen, wo ich wirklich bei mir die Kalorien deutlich hochgefahren habe und trotzdem nochmal abgenommen habe. Also da gibt es dann schon über Timing und verschiedene Sachen auch nochmal echt spannende Sachen. Da wollen wir es aber nicht völlig abdriften.
Nee. Ich wollte nur noch dazu sagen, dann ist es eher so, dass quasi die Lebensumstände oder auch die eigene Ernährungsverhaltensweise dann den Bedarf Energy In dann einfach so modifizieren, dass du mit dem, was du glaubst, was denn Energy In wäre, gar nicht mehr zurechtkommst oder dass du eigentlich nicht den gewünschten Effekt erzielst.
Extrem viele Faktoren, die da reinspielen. Aber Fakt ist halt, dass sehr viele, glaube ich, um das abzuschließen, eben die Idee haben, ein Ausdauertraining zu machen, um dann mehr essen zu können quasi so. Und das sind, finde ich, schon schwierige Ansätze. Also das ist oft nicht so von Erfolg gekrönt, wie man denkt, weil was ja auch dazu kommt, dass dein Appetit extrem steigen wird. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, jemand würde wirklich jeden Tag 90 Minuten jeden Tag laufen gehen, dann würde da auch sehr, sehr viel auf der Seite Appetit und was ich essen möchte passieren und so. Also da kommen so viele Faktoren zusammen, dass man, glaube ich, schon zusammenfassend sagen kann, ein Ausdauertraining zu machen aus dem Gedanken raus, ich ziehe mir damit Fett runter, funktioniert in der Praxis deutlich schlechter, als man es all die Jahre vielleicht als Trainer oder Arzt oder was auch immer gedacht hat. Oder als Laie, der da loslegt.
Exakt. Und jetzt will ich noch einen Aspekt reinbringen, den viele vielleicht so gar nicht bedenken. Wir gehen jetzt mal von einer Person aus, die vielleicht Körperfett reduzieren will, aber relativ muskulös schon ist.
Mhm.
Ja, also eher so eine Art, ich will jetzt in Sommerform kommen, Diät. Was glaubst du denn, welche Körpermasse dein Körper als erstes versucht loszuwerden, wenn er dauerhaft 700 Kalorien zu wenig hat?
In dem Fall die Muskelmasse.
Und warum?
Weil er einfach ökonomisch denkt, der Körper. Und ja, Muskelmasse ist einfach Stress für den Körper im Sinne von muss versorgt werden, kostet viel Energie. Wenn er nur ansatzweise das Gefühl hat, er kann da was einsparen, kommt's weg.
Ja, es ist ein Energieverbraucher.
Genau.
Und Muskulatur.
Fett ist ein Energiespeicher.
Genau. Und wenn ich dann eben sage, okay, ich habe zu wenig Energie, dann passieren zweierlei Dinge. Erstmal, ich zapfe logischerweise kurzfristig zum Ausgleich die eigenen Energiereserven an. Und andererseits wird dein Körper erstmal bestrebt sein, zusätzliche, also überflüssige Energieverbraucher loszuwerden. Und deshalb verlieren ganz viele Menschen, die in eine Diät gehen und das maßgeblich über Kalorienrestriktion und Ausdauertraining praktizieren, relativ viel Masse, die sie gar nicht verlieren wollen, nämlich Muskelmasse. Ja. Und jetzt kommen wir.
Was wir gerade ganz extrem sehen bei der Abnehmspritze. Sollten wir mal eine extra Folge drüber machen?
Ja, sehr. Begünstigt das Ganze auch noch über andere Faktoren, aber das ist exakt der Punkt, dass eben bei der Abnehmensspritze leider übermäßig viel Muskelmasse auch verloren geht.
Leute einfach wenig essen und noch andere Faktoren reinspielen, aber.
Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir reden ja über Ausdauertraining und Krafttraining. Was würde denn jetzt das Krafttraining beispielsweise für einen Trigger, für ein Signal im Körper auslösen, wenn ich noch in einer Kalorienrestriktion bin? Krafttraining ist ja eigentlich nichts anderes als die simulierte Flucht vor dem Säbelzahntiger, wenn man das mal so
verbildlichen will. Wir signalisieren dem Körper, dass die Muskeln gerade gebraucht werden.
Und sie werden weiterhin zum Überleben gebraucht.
Genau.
Und das signalisiert dem Körper auch in Zeiten von Energierestriktion, also von einem bewusst herbeigeführten Energiemangel, einem Kalorienmangel, wenn man so möchte, dass die Muskelmasse weiterhin benötigt wird und wird deshalb stärker konserviert, als wenn ich ein Ausdauertraining machen würde.
Mhm.
Und von dahin, oder unter den Gesichtspunkten würde ich nochmal bekräftigen wollen, alle Menschen, die abnehmen wollen und dabei trotzdem ihre Muskulatur behalten wollen, profitieren logischerweise von einem Krafttraining in diesem Prozess viel stärker als von einem Ausdauertraining.
Genau. Und was halt dazu kommt, was du gerade gesagt hast, dadurch, dass ich die Muskulatur erhalte oder steigere, habe ich ja auch mehr Verbrauch im Grundumsatz, ne? Weil ich den Verbraucher, den größten Verbraucher im Körper sozusagen, mehr davon anhäufe. Und was ja ganz, ganz oft passiert, dass die Leute eben mit diesem Gedanken, ich muss joggen gehen, sie fangen dann plötzlich an, weniger zu essen, machen Ausdauertraining wie verrückt,
ja,
machen kein Muskeltraining, kein Krafttraining. Das heißt, sie signalisieren dem Körper nicht, hey, ich brauche die Muskeln. Und was dann passiert? Sie nehmen Muskeln ab, wenig Fett nehmen sie ab, reduzieren ihren Grundumsatz, reduzieren ihre Stoffwechselleistung, wenn man so will, und haben dann eben einen krassen Jojo-Effekt. Wenn sie dann wieder merken, scheiße, es funktioniert alles nicht, hören wieder auf mit Laufen, haben vielleicht noch ein Aua irgendwo bekommen, resignieren wieder und starten dann mit weniger Muskeln und einem schlechteren Stoffwechsel wieder ins Spiel ein sozusagen, fangen wieder an mehr zu essen, bewegen sich wieder weniger und haben dann diesen krassen Jojo-Effekt, wo sie dann oft schwerer rauskommen oder mit mehr Fett rauskommen, wie sie in die erste Abnehmphase reingegangen sind.
Das ist so schön erklärt.
Ja. Und deshalb glaube ich, wichtiges Learning hier, also was wir vorhin gesagt haben, Ausdauertraining, kardiovaskuläres Training, und da sollten wir gleich noch drüber sprechen, wie man das effizient gestaltet, auf jeden Fall machen, aber zur Gesunderhaltung, also nicht mit dem Gedanken Fettverbrennung, sondern mit dem Gedanken, mein Herz, mein Herz-Kreislauf-System, mein ganzes System, meine Regenerationsfähigkeit und alle möglichen Dinge gesund zu erhalten. Dafür macht es wahnsinnig viel Sinn, in seinen Gesamttrainingsplanung kardiovaskuläres Training einzubauen. Aber dieser typische Gedanke, ich muss jetzt endlich mal abnehmen und jetzt kaufe ich mir Laufschuhe und jetzt renne ich los oder steige aufs Fahrrad oder was auch immer oder gehe schwimmen wie ein Bekloppter, mache aber kein Muskeltraining dazu, reduziere womöglich einfach noch nur meine Kalorien in irgendeiner Form, random,
ja,
hab noch zu wenig Eiweiß, worüber wir ja in einer anderen Folge schon ganz viel gesprochen haben, und dann wird einfach das Ergebnis genau das Gegenteil von dem sein. Ich werde also mehr Schaden im Körper anrichten,
ja,
als dass ich mein Ziel positiv verfolge. Und das ist hier, glaube ich, wenn wir über Kraft und Ausdauer reden und in Kombination und wie, wo, was, dann muss man das auf jeden Fall klarstellen, dass also dieses einfach nur Losjoggen nicht so richtig zu wissen, was man da tut, ist aus ganz vielerlei Hinsicht, ich glaube, haben wir es gut dargelegt, nicht optimal.
Ja, da nochmal vielleicht so als zusammengefasste Blaupause fürs Abnehmen: für den Muskelerhalt ausreichend Protein, unbedingt Krafttraining priorisieren und tatsächlich dann, um abzunehmen beim Abnehmen, eine Tautologie, Entschuldigung, um abzunehmen, dann eben Energie bei der Ernährung einsparen und Energiedefizit zusätzlich vergrößern über zusätzliche Bewegung im Alltag. Ja. Aber auf der Trainingsseite auf jeden Fall Krafttraining priorisieren. Ja.
Und ich glaube, was man dazu sagen kann, auch wenn wir heute nicht Ernährung als Hauptthema haben, auch kein völlig absurd hohes Defizit zum Beispiel. Ne? Also viele,
genau,
kommen von, ich esse am Tag 5000 Kalorien, weil ich mir nie Gedanken gemacht habe und nur Fastfood esse, mhm, und gehen dann auf eine 1200 Kalorien Diät plus Sport zum ersten Mal im Leben. So, und dann,
ja,
kannst du auch von ausgehen, das hält erstens kein Mensch durch, euer Körper wird völlig auf die Barrikaden gehen, mhm, Entzündungen gehen hoch, alles, was wir gerade gesprochen haben, und das Ergebnis wird nicht das sein, was man sich erhofft und vorstellt.
Nee, da ist
wichtig.
Wichtig, ja. Also es gibt tatsächlich eine Untergrenze des Defizits und eine Obergrenze. Weil
wie ist denn die definiert? In der Theorie, hast du die im Kopf?
Ich kann es jetzt gerade aus dem Kopf nicht mit wissenschaftlichen Daten untermauern, aber ich habe immer damit gearbeitet, dass ein Defizit oder ein Überschuss, je nachdem in welche Richtung man das Körpergewicht verändern will, größer als 300 Kalorien sein sollte.
Mhm.
Weil ansonsten der Körper so eine große metabolische Flexibilität aufweist, dass er das weitestgehend noch auffangen kann.
Mhm.
Deshalb so ab 300 Kilokalorien wird es tatsächlich dann noch spürbar.
Ja. Ja.
So. Ich würde aber auch nie übers Doppelte hinausgehen. Außer bei extrem übergewichtigen Personen. Ja. Da kann man das schon auch machen. Aber wenn es jetzt nur darum geht, zum Beispiel in eine Strandform zu kommen, wenn ich eigentlich an sich sportlich bin und meinen Körperfettanteil bewusst reduzieren will, bin ich immer so bei 300 bis 600 Kalorien. Wenn es dann mal schneller gehen soll, auch vielleicht mal bis 800 Kalorien, dann aber schon mit Einschränkungen hinsichtlich Leistungsfähigkeit.
Ja, 800 pro Tag schon viel.
Finde ich auch.
Es ist also gerade für jemand, der jetzt nicht irgendwie Profi-Bodybuilding macht oder so, ist das schon viel.
Ja.
Also da halt Genau, aber wir wollen ja heute gar nicht so extrem, wobei es natürlich immer zusammenhängt und passt jetzt auch ja so mit aufzunehmen. Aber wir wollten heute ja mal wirklich auch drüber sprechen, für wen macht kardiovaskuläres Training Sinn? Jetzt sollten wir mal vielleicht noch drüber sprechen, wann und in welcher Art und wie. Also ja, nochmal, gerade schon gesagt, zur Gesunderhaltung aus meiner Sicht definitiv wichtig. Ich glaube auch, umso älter du wirst, umso wichtiger. Weiß nicht, ob du das noch irgendwie auch aus der Evidenz so bestätigen kannst, aber das war auch was, wo der Jörg mir viel die Augen geöffnet, der gesagt hat, hey Wolf, du bist jetzt halt doch auch über 40 und dein Lebenswandel und alles, was dazugehört, schau mal, dass du moderates Ausdauertraining mehr einbaust in deine Kompletttrainingsplanung, ja, mit dem Gedanken der Gesunderhaltung, ne? Und da sollten wir, glaube ich, mal drüber sprechen, wie konkret mache ich es denn jetzt? Weil wir haben ja schon immer noch diese Sachen so drüber, wenn du Ausdauer am gleichen Tag machst wie Kraft, dann hast du nicht mehr die Hypertrophie-Effekte und so weiter. Da sollten wir, glaube ich, auch mal noch eintauchen. Ja. Wie gestalte ich es denn im Training? Also genau, wann mache ich mein Muskeltraining? Wann mache ich mein Ausdauertraining? Ich kann mal sagen, was ich früher gelernt habe, wo ich aber in keiner Weise weiß, ob das so stimmt. Das war für mich irgendwie logisch. Da hat man früher zum Beispiel gesagt, mach zuerst das, wenn du am selben Tag trainierst beides, mach zuerst das, was dir gerade wichtiger ist, also wo du dein Ziel eher hast. Also ich habe es dann so gelernt, wenn dir eben gerade Muskelaufbau das Wichtigste ist, dann mach nicht vorher eine Cardio-Einheit, weil dir die Energie fehlt für dein Muskeltraining quasi. Und wenn dir aber gerade wichtiger ist, du möchtest, was weiß ich, schneller laufen, was weiß ich, auf dem Marathon trainieren oder wie auch immer, dann mach deine Cardio-Einheit vorher und akzeptier, dass du mit weniger Energie hinten raus halt noch das Hypertrophie-Training abbaust. Würdest du das so irgendwie mitgehen oder sagst du, ist völliger Blödsinn? Oder hast du ganz andere Gesetzmäßigkeiten, nach der du das beurteilst?
Ja, es gibt verschiedene Perspektiven. Also erstens würde ich mal sagen, für jemanden, der wirklich seine Laufleistung verbessern möchte, für den würde ich kein Hypertrophietraining vorsehen.
Der muss es gesondert trainieren.
Nee, für den würde ich per se kein Hypertrophietraining vorsehen, weil der würde ja nur zusätzliche Muskelmasse aufbauen, die er mit sich rumschleppt. Da würde ich erstmal gucken, dass ich mit Maximalkrafttraining und Schnellkrafttraining aus der bestehenden Muskulatur sehr viel stärker werde, weil ich damit die Relativkraft positiv beeinflusse, also die Kraft pro Kilogramm Körpergewicht. Deshalb stellen sich die Frage, ob...
Ganz kurz für alle, die zuhören, das wäre dann eher ein... Also die das nicht einordnen können, also Kraft ist eine Fähigkeit, also mit der bestehenden Masse eine bessere intramuskuläre Koordination und intermuskuläre Koordination, das erreicht man dann am ehesten mit extrem explosiven Sachen oder wenig Wiederholungen, schwere Lasten, ne? Viele Fasern gleichzeitig ansteuern.
Genau, richtig.
Nur, dass alle wissen, worüber wir sprechen.
Genau, also hohe Kraft, entweder große Beschleunigung bei kleineren Lasten oder kleinere Beschleunigung bei sehr großen Lasten. Mhm. Das sind die zwei Punkte, die man dann nehmen kann. Das eine ist Schnellkrafttraining, das andere ist Maximalkrafttraining.
Genau, weil dann wirst du nicht schwerer, wirst nur stärker und könntest dann
kannst die ökonomischer eigene Masse,
dein Laufen oder was auch immer machen.
Genau, kannst die eigene Masse stärker beschleunigen, die eigene Körpermasse. So, und deshalb strebt man eigentlich bei ausdauerorientierten Athleten ganz, ganz selten wirklich eine Hypertrophie an, außer es besteht irgendwo ein Muskelmangel oder es gab eine Verletzung vorher. Ansonsten streich das, ja. Macht lieber dann.
Also, das können jetzt schon mal alle mitnehmen, die irgendeinen Sport betreiben, wie Rennrad fahren, Marathon laufen, Triathlon, was auch immer, und sagen, hey, ich möchte eigentlich nicht massiger werden, sondern ich möchte nur in meinem Sport leistungsfähiger, schneller, besser werden.
Genau.
Dann ist da eher Maximalkrafttraining, Schnellkrafttraining angesagt.
So, und jetzt kommen wir nämlich.
Schon mal gut, können wir so schon mal abhaken.
Perfekt. Aber dann können wir den Gedanken gerade mal weiterspinnen. Denn wie trainieren die das jetzt? Ja, es gibt dieses Priorisierungsgebot in der Trainingsplanung, wo man sagen würde, das, was für den Athleten gerade wichtiger ist, macht man zuerst. Allerdings ist es ja so, dass man diese hohe Rekrutierung an motorischen Einheiten, die fürs Schnell- und Maximalkrafttraining relevant sind, ja nur mit einem möglichst wenig vorermüdeten zentralen Nervensystem schafft, weshalb es für mich in egal welchem Szenario keinen Sinn macht, jemanden zuerst laufen zu lassen und danach schweres Kreuzheben, schweres Kniebeugen zu machen. Schon allein auch aus verletzungspräventiver Sicht.
Würde ich mitgehen.
Da würde ich dann sagen, nee, dann geht's nicht in der gleichen Einheit. Dann geht das für dich nicht. Wenn es jetzt allerdings gar nicht so wichtig ist, wodurch ich jetzt den kardiovaskulären Nutzen erziele, dann würde ich immer zuerst mein Krafttraining machen. Dort, wo ich halt eben aufgrund der technisch-koordinativen Anforderungen ein möglichst unermüdetes ZNS brauche, und würde dann nachträglich einfach durch irgendeine Form der Aktivität einen hohen Load, also eine hohe Beanspruchung des Herz-Kreislauf-Systems erzeugen, weil darum geht's ja letzten Endes. Und das kann ich zum Beispiel auch durch Low-Impact-Belastungen machen, wo Knie und so weiter halt nicht so viel abkriegen wie zum Beispiel beim Rudern. Ja?
Crosstrainer,
Rudern, also irgendwas, wo ich halt keine Aufprallbewegung von den unteren Extremitäten habe, sondern einfach viel Muskelmasse ohne großen Impact über lange Zeit gegen Widerstand bewege. Ja, so, und das würde ich dann so in einer Krafteinheit kombinieren wollen. Und die, ich sag mal, ausdauersportspezifischen Einheiten, ob das jetzt Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen ist, wobei Fahrradfahren zum Beispiel auch funktionieren wird, wird nur nicht so viel Muskelmasse bewegt, ja. Aber bleib mal bei Laufen, würde ich dann einfach in eine gesonderte Einheit packen. Also Laufen passt für mich nicht in die gleiche Einheit wie ein Krafttraining, wie ein Maximalkrafttraining, weil sonst habe ich hohe Lasten oder generell hohe Kräfte im Krafttraining und hinterher noch hohe Kräfte, hohe Impulse beim Laufen wegen den Sprüngen. Also Laufen ist einbeiniges, alternierendes Springen für mich, aus biomechanischer Sicht. Wenn ich jetzt die Last oder die Belastung, den mechanischen Stress aufs Gesamtsystem sehe, dann passt für mich hohe mechanische Belastung oder hohe Kräfte aus dem Maximalkrafttraining mit hohen Impulsen aus dem Lauftraining in der gleichen Einheit nicht gut zusammen.
Okay. Und wenn wir jetzt den Hobbyathleten sehen, also jetzt schauen wir einfach drauf, viele wollen in erster Linie einfach ein bisschen Körperfett reduzieren und ihr Training so gestalten, dass sie da gesünder, leistungsfähiger und besser anzusehen sind, ist für viele ja der Antrieb. Wie würdest du da Kraft und Ausdauer kombinieren, dass es wirklich Sinn macht?
Tatsächlich in der gleichen Reihenfolge. Zuerst Krafttraining, danach Ausdauertraining. Weil für den kardiovaskulären Nutzen auch da nur eine Rolle spielt, ob das kardiovaskuläre System gefordert wird. Und wenn ich jetzt beispielsweise, das ist vielleicht noch eine andere Betrachtungsweise, wenn wir mal hinsichtlich der Energiespeicher gucken, dann brauchen wir für verschiedene Trainingsformen unterschiedliche Arten der Energie. Krafttraining ist primär anaerob. Das heißt, da wird Energie ohne Zuhilfenahme von Sauerstoff erzeugt. Allerdings hat das dann eben den, leider den Nebeneffekt, dass die wirklich ganz schnellen Energiespeicher sehr schnell erschöpft sind. Wir reden hier von ATP und Kreatinphosphat. Ja, das ist auch das, weshalb man Kreatin supplementiert, um da mehr von diesen schnell verfügbaren Speichern zu haben. Und die andere anaerobe Form wäre die Lactazide, also die säurebildende oder übersäuernde, wobei das nichts mit dem Laktat zu tun hat, sondern mit Wasserstoffionen. Aber das an anderer Stelle. Laktat hat da eigentlich gar nichts mit zu tun.
Okay.
Es geht um einen pH-Wertabfall, der durch Ansammlung von Wasserstoffionen in dem Prozess stattfindet. Und das macht hinterher die Energiebereitstellung platt. Okay. Aber ist vielleicht auch nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast.
Vielleicht.
Gut, das andere wäre halt eben das, dass man dann irgendwann, ich nenne es jetzt mal, übersäuert. So. Und dafür brauche ich unter anderem Glykogen, aber ja. Wenn ich jetzt zuerst Ausdauertraining machen würde, dann würde mein Körper da nicht so stark differenzieren, würde von diesen schnell verfügbaren Energiespeichern trotzdem erstmal sehr viele abziehen, die mir dann logischerweise nach dem Ausdauertraining nicht mehr für das Krafttraining zur Verfügung stehen, wo ich diese schnell verfügbaren Energiespeicher aber unbedingt brauche, um die erforderlichen Leistungen zu erbringen. Anders ist es so, wenn ich jetzt zuerst in Krafttraining gehe, dann stehen mir diese schnell verfügbaren Energiespeicher noch in vollem Umfang zur Verfügung. Ich kann im Krafttraining also richtig Leistung geben, kann einen entsprechenden Stimulus für die Muskulatur, fürs zentrale Nervensystem und so weiter erzeugen und nachträglich einfach mit der ohnehin verbleibenden Energie auf aeroben Weg, also aeroben Weg mit Zuhilfenahme von Sauerstoff, dann die Belastung für das Herz-Kreislauf-System erzeugen, die das Herz-Kreislauf-System besser machen. Deshalb ist für mich ein ganz logischer Ansatz, wenn es wirklich nur für, ich sag mal, den Otto-Normal-Trainierenden um eine gleichzeitige Verbesserung von Kraft- und Ausdauerleistung geht, dann bitte in der gleichen Einheit zuerst Krafttraining, danach Ausdauertraining. das zu den Reihenfolgen.
Und was hältst du von den Aussagen eben, die man dann ja oft hört, dass wenn du das eben so direkt in Verbindung machst, dass du dann quasi wie die Muskeln wegverbrennst, also dass dann quasi ein Teil der Hypertrophie, des Hypertrophie-Effekts, des Muskelwachstumseffekt quasi wie weggebrannt wird von der Ausdauereinheit danach? Da gibt es ja so immer wieder Stimmen in der Richtung.
Kurze Antwort?
Mhm.
Nö. Die ausführlichere Antwort ist, der mechanische Stimulus wird ja trotzdem gesetzt. Das heißt, es geht bei Hypertrophie-Training eigentlich um die Auslösung von Genexpression. Also, dass die entsprechenden Gene abgelesen werden, exprimiert werden, dass da neue Proteine draus gebildet werden, die dann in die Muskelmasse eingebaut werden. So. Wenn dieser Trigger gesetzt ist, dann läuft der. Und man hypothetisiert oder man hat das lange hypothetisiert, dass wenn man danach jetzt Ausdauertraining macht, was ja auch wieder Energie verbrennt, dass diese Genexpression und die Neubildung von Muskelproteinen nicht mehr so gut funktioniert, weil diese Neubildung von Muskelproteinen per se auch sehr viel Energie benötigt.
Mhm.
Das ist ein sehr energieintensiver Prozess und das ist absolut richtig. Allerdings ist es so, bei den meisten Menschen, dass der Vorrat an Energie, der da ist, ausreicht, um beide Prozesse stattfinden zu lassen und dass der Großteil der Energie, der Großteil der Muskelproteinsynthese ja noch läuft, während das Ausdauertraining schon längst abgeschlossen ist und wieder neue Energie zugeführt wurde.
Mhm.
Ja. Und ich habe da selbst auch tatsächlich mal einen Kongressvortrag zugehalten zu diesen Interferenzeffekten, die man auch nachgewiesen hat.
Mhm.
Ja? Also die existieren. Man hat aber jetzt dann eben in Replikationsstudien, in anderen Studien, in anderen Settings nachgewiesen, dass der Real-Life-Effekt von diesen Interferenzeffekten gar nicht so groß ist. Vor allem nicht für Leute, die das nicht leistungsorientiert machen.
Mhm.
Ich würde jetzt zum Beispiel jemanden, der leistungsorientiertes Bodybuilding betreibt, nicht in der gleichen Einheit Krafttraining und Ausdauertraining machen lassen. Aber für jeden anderen hat es zu vernachlässigende Effekte.
Mhm.
Und wenn ich das jetzt noch weiterspinne, die meisten unserer Energiereserven sind ja tatsächlich auch lokal gebunden. Also wir haben zum Beispiel Glykogen, gespaltene Kohlenhydrate, die als Muskelglykogen in der Muskulatur lokal gebunden sind.
Mhm, ein Glykogenspeicher.
So, und wenn ich das jetzt relativ clever umgehen will, dass überhaupt Interferenzeffekte entstehen, dann würde ich es zum Beispiel so machen, ich würde auch beim leistungsorientierten Bodybuilder übrigens, wenn ich nach der Oberkörpereinheit den Jungen oder die Frau auf den Fahrradergometer setze, dann habe ich Energiebedarf durch Muskelproteinsynthese im Oberkörper, weil ich dort halt eben den Hypertrophie-Stimulus gesetzt habe und habe hinterher halt eben eine Auslenkung von meinem Herz-Kreislauf-System über eine Beanspruchung der unteren Extremitäten, wo die Muskulatur ja gerade nicht zur Muskelproteinsynthese getriggert wurde, weil die wurde ja nicht trainiert, ich habe eine Oberkörpereinheit gemacht und B, ich habe dort noch frische Energiespeicher im Sinne von intramuskulärem Glykogen, intramuskulären Triglyceriden und so weiter und so fort. Und wenn dann halt eben die Konsequenz ist, okay, ich habe durchs Krafttraining davor eben nachher nicht mehr so viel Energie, die frei in meinem Blut zirkuliert, ja, dann muss ich unter Umständen vielleicht einfach nur nicht so lange Ausdauertraining machen, um dann am Ende zum gleichen Effekt zu kommen, ja. Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst, diese Interferenzeffekte, also das Ausdauertraining einen negativen Effekt auf Muskelwachstum haben könnte, ist laut aktuellem Evidenzstand gar nicht so krass, kann für leistungsorientierte Bodybuilder, die schon sehr weit fortgeschritten sind, durchaus aber relevant werden. Also je fortgeschrittener man im Kraftsport ist, gerade im Bereich Bodybuilding, desto weniger sollte man Kraft- und Ausdauertraining in der gleichen Einheit kombinieren.
Mhm.
Alle gesundheitsorientierten Sportler, Trainingsbeginner, moderat fortgeschrittene Athleten, für die ist es tatsächlich laut Studienlage mehr oder weniger irrelevant, ob man es tut oder nicht.
Ja.
Und wenn man die letzten Zweifel ausräumen will, dann sollte man in der Krafteinheit vielleicht einfach eine andere Körperhemisphäre trainieren als später in der Ausdauereinheit. Das macht mal Sinn. So ganz grob zusammengefasst, was es aktuell dazu gibt. Und noch eine Relativierung. Wir haben jetzt über Muskelhypertrophie gesprochen. Was Maximalkrafttraining, also Kraftsteigerung angeht, gab es tatsächlich meiner Kenntnis nach noch nie relevante Effekte.
Okay. Da würde ich mir nur vorstellen, dass halt der Effekt, wenn du vorher eine intensive Ausdauereinheit machst, dass du dann nicht mehr schaffst im Maximalkrafttraining, was du vorhin auch gesagt hast, da überhaupt die Fasern zu rekrutieren, weil du einfach zu ermüdet bist, weil dein System zu leer ist quasi.
Ja, definitiv. Ich habe es jetzt, die Aussage war darauf bezogen, dass man nach dem Krafttraining noch ein Ausdauertraining macht, weil ich habe es vorhin kurz argumentiert, für mich macht ein Ausdauertraining vor dem Krafttraining in nahezu keinem Szenario Sinn. Deshalb würde ich mal pauschal, auch ich sage es immer wieder, ich mag keine Pauschalaussagen, aber da kann man schon so formulieren, in wahrscheinlich 99% der Fälle macht es einfach mehr Sinn, ein Krafttraining vorm Ausdauertraining zu machen.
Jetzt müssen wir uns natürlich in dem Zusammenhang noch zwei Sachen angucken. Einmal würde ich gerne noch drüber sprechen, Thema Hybridathlet.
Ja.
Also gerade ja mehr denn je mit Hyrox und eigentlich CrossFit musst du da auch meiner Meinung nach so ein bisschen mit reinpacken. Also diese ganzen Sportarten, wo intensives Ausdauertraining und intensives Krafttraining in der Einheit, in der Sache kombiniert wird.
Ja.
Da müssen wir vielleicht auch noch drauf gucken. Und worauf wir eigentlich auch noch schauen müssen, allein durch unseren Background ja, warum funktioniert denn ein Zirkeltraining so gut im Sinne von Kraft-Ausdauer-Zirkel zum Beispiel?
Ja.
Also diese direkte Kombination, der Mario, schade, ist er heute nicht da, der würde sagen, mit Zirkeltraining haben wir Olympiasieger gemacht. Ne, so.
Ja.
Also das sind ja auch noch zwei Sachen, die man da auch noch ein bisschen einordnen müssen.
Ja.
Und tatsächlich, und wir sind, glaube ich, schon wieder ganz schön lang dabei, wir zwei Labersäcke, was wir schon auch noch mal drauf gucken sollten, wie sieht denn, wie kann man denn kardiovaskuläres Training gestalten, dass es wirklich einen guten Effekt hat?
Ja, okay.
Dann das würde ich noch gerne machen.
Die erste Frage.
Hybridathlet.
Hybridathlet, genau, im Sinne von Hyrox oder sonstigen Formen. Wenn man diese Leistung, was ja eine hybride Leistung ist, ja, einmal aus Kraftseite, einmal aus der Ausdauerseite, wenn man die optimieren möchte, muss man sich einer Sache klar sein. Nur weil in diesem sportlichen Wettkampf beide Fähigkeiten alternierend geprüft werden, ja, man läuft, man macht irgendeine Kraftqualität, man läuft, man hat wieder eine Kraftanforderung, man läuft und so weiter und so fort, heißt das nicht, dass man auch so trainieren sollte, um das möglichst optimal zu entwickeln. Aus meiner Sicht sollte da 80% der Trainingszeit oder des Trainingsjahres so gestaltet sein, dass man einfach wirklich dedizierte Krafteinheiten, dedizierte Ausdauereinheiten hat, um die Grundqualität dieser jeweiligen Fähigkeiten, nämlich Ausdauerleistung, Kraftleistung, auf ein adäquates Niveau anzuheben. Und da macht man es ähnlich wie in jedem anderen Wettkampfsport, dass man eine sogenannte Peaking-Phase macht oder eine unmittelbare Wettkampfvorbereitung, wo dann diese Qualitäten eben spezifisch zusammengeführt werden. So, das ist mein Short-Take, einfach zu Hybrid-Training.
Ja, ich glaube, wenn du jetzt in so einer Einrichtung schaust, wo Hyrox bewusst trainiert wird mit geschulten Trainern, wird das auch zum großen Teil so gemacht.
Ja.
Und man muss ja auch mal sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass ja die Kraftanforderungen, also bei einem CrossFit schon eher, aber bei einem Hyrox sind ja die Kraftübungen nicht wirklich Kraft. Also es ist
Kraftausdauer.
Es ist, also weil das siehst du auch, wer dann da vorne, da, also es sind im Endeffekt gute Triathleten und so, die da alles abräumen, Topläufer, weil die Kraftanforderungen sind natürlich Kraftanforderungen, aber keine, wie soll ich das ausdrücken, maximal Kraft. Also anders ausgedrückt, wenn es beim Hyrox eine Aufgabe gäbe mit 180 Kilo Kreuzheben zwischendrin,
ja,
dann würde spannend. Das Starterfeld oder wer da gewinnt oder nicht gewinnt, ganz anders aussehen.
Ja.
Weil das wäre dann eine echte Kraftanforderung. Oder sagen wir mal 200 Kilo Kreuzheben, dann würde das Feld ganz anders aussehen. Weil dann plötzlich die Leute, die jetzt gerade im Hyrox so gewinnen, ein großer Teil von denen, die ich so gesehen habe, da dann durchaus ein Thema hätten oder anders trainieren müssten und wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so schnell laufen würden, wie sie jetzt gerade laufen. So,
ne? Total. Ich glaube, aktuell ist es
ohne da zu viel abzudriften. Und ich finde Hyrox auch cool und ich finde den Hype total cool und ich finde alles toll, was Menschen dazu bewegt, in irgendeiner Form mit Training anzufangen. Also bitte nicht falsch verstehen und nicht falsch werten. Aber die Kraftanforderungen sind für jemanden, der so wie wir jetzt gerne Kraftsport macht und sein Leben lang relativ easy. Und dann kommt halt das Laufen dazu und der Rest dazu und dann wird es nicht mehr so easy.
Ja. Schön zusammengefasst, ja.
Ja.
Nee, prima. Ich glaube, Hybridtraining, machen wir da jetzt einen Deckel drauf?
Ja. Ja.
Gut. Die zweite Frage war Zirkel, ja?
Mhm.
Genau, also gehen wir mal Richtung Kraftausdauerzirkel von Milon. Der funktioniert deshalb, weil man durch die kurzen Pausen relativ kontinuierliche Belastung für den Gesamtorganismus hat.
Mhm.
Und da darf man zum Beispiel diese Ausdauerstationen, die da drin sind, also Fahrradergometer und Crosstrainer, aufgrund der kurzen Belastungszeit jetzt auch alleinstehend gar nicht als Ausdauertraining ansehen.
Mhm.
Weil sonst würde man sich jetzt ja fragen, okay, was soll denn bitte vier Minuten Ausdauertraining jetzt bringen für die Gesamtausdauer? Aber es geht ja beim Ausdauertraining, ich würde es gerne anders bezeichnen, beim kardiovaskulären Training. Weil wir wollen damit ja die kardiovaskuläre Gesundheit, also die Gesundheit unseres Herz-Kreislauf-Systems positiv beeinflussen. Und die wird maßgeblich über kontinuierliche Beanspruchung gefördert oder sehr kurzzeitig sehr hohe. Und jetzt haben wir zwei Aspekte, die da ja eine Rolle spielen, weil, wenn richtig eingestellt, ja diese 4 Minuten im Kraftausdauerzirkel ja auch relativ intensiv sind. Ja? Ich habe jetzt gerade die Werte nicht mehr im Kopf, mit wie viel Prozent da gesteuert wird von der Herzfrequenz.
Wir haben auch die gleiche Formel. Erstmal, also Lebensalter minus die Dings, was du vorhin gesagt hast. Und dann, also 220 minus Lebensalter. Und dann kann ich es dir gar nicht genau sagen, tatsächlich bei den Ausdauergeräten.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also,
aber wir sind schon relativ intensiv 80% unterwegs. Ja, ich glaube.
Ich habe nämlich auch diesen Wert von 80% so im Kopf und das ist schon intensiver auf jeden Fall, ja. Und dann haben wir auf jeden Fall dann eben diese 4 Minuten. Ich meine, gut, ein Ausdauerathlet würde sich jetzt über 80% wahrscheinlich irgendwie schlapp lachen, dann gehen die mit dann 60 Minuten laufen oder noch länger. Allerdings ist es ja so, dass dieser Kraftausdauerzirkel auch primär zur Gesundheitsförderung, Gesundheitserhalt von Personen, die ansonsten eher sedentär oder schlecht trainiert sind, gedacht ist. Und da machen halt 4 Minuten, 2 mal 4 Minuten bei 80% HF Max pro Durchgang auf jeden Fall einen Unterschied. Und die sind ja im Hinblick auf die Gesamtbelastung, die Gesamtbeanspruchung des Herz-Kreislauf-Systems in Kombination mit den 6 Kraftübungen zu sehen.
Genau.
Weil dadurch, dass man halt eben sehr kurze Wechselintervalle hat, also das Herz-Kreislauf-System zur Ruhe kommen könnte, hat man eine mehr oder minder durchgehend adäquat hohe Belastung vom Herz-Kreislauf-System über die gesamte Dauer des Zirkels. Und da sind wir bei 2 mal 4 Minuten plus
17 Minuten pro Runde. Oder was bist du da am Ende?
Ja, so, und wenn man dann jetzt 2 Runden machen würde, dann hätte man halt eben ungefähr 34 Minuten durchgehende Belastung für das Herz-Kreislauf-System, was einen nachweislichen Effekt auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit haben wird.
Ja, also ich würde es auch so, also ich liebe den Kraftausdauerzirkel nach wie vor. Vor allem halt auch, das haben wir ganz am Anfang mal gesagt, dass ja auch das Gefühl eine Rolle spielt. Und wenn du halt mit normalen Menschen sprichst, die zum Training gehen, die jetzt nicht Athleten sind oder irgendwas, dass die halt sagen, hey, da habe ich das Gefühl nach 2 Runden, ich habe ein richtig geiles Training gemacht, ich habe geschwitzt, ich bin beansprucht, ich spüre meine Muskulatur. Da ist so dieser Rundumschlag, der da halt passiert und sehr, sehr zeiteffizient.
Ja.
Und ich würde jetzt sagen, dass wahrscheinlich, wenn du jetzt die Hypertrophie auf die Spitze treiben willst, dann ist Kraftausdauerzirkel nicht das beste Mittel.
Natürlich.
Wenn du deine Ausdauerfähigkeit auf die Spitze treiben willst, ist Kraftausdauerzirkel wahrscheinlich nicht das beste Mittel.
Ja.
Wenn du aber wirklich halt diese Idee hast, ich möchte in einer kurzen Zeit zeiteffizient meine Gesunderhaltung optimal machen und einen Trainingsreiz setzen für Muskelerhalt, Muskelaufbau und noch kardiovaskulär einen guten Reiz setzen, dann ist so ein Kraftausdauerzirkel oder allgemein ein Zirkeltraining ein sehr schönes, probates Mittel.
Ja, auch weil es halt eben einfach ist.
Ja.
Es verstärkt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das ist leider etwas, was, glaube ich, im gesamten Gesundheitstraining nicht hoch genug gehalten wird. Die Adhärenz. Es geht darum, ein Training anzubieten, was die Leute auch tatsächlich mit Freude über längere Zeit regelmäßig wahrnehmen, weil erst dann wird es effektiv.
Mhm.
Ja? Und wir hatten uns auch mal, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder privat drüber unterhalten, was ist denn das, was ist denn der effektivste Trainingsplan? Zwar ohne ein Ziel zu nennen.
Ich privat über unsere Kraft-3-Kampfpläne haben wir da diskutiert.
Ja, aber da auch da ist meine Antwort, unabhängig davon, dass wir jetzt ein Ziel genannt haben, unabhängig vom Ziel.
Das, was am längsten für dich funktioniert.
Ja.
Was du der, am ehesten durchziehen kannst.
Der Trainingsplan, der trainiert wird. Ja, also der mit der höchsten Wahrscheinlichkeit sehr lange, sehr regelmäßig umgesetzt wird. Und dadurch wird ein suboptimal aus sportwissenschaftlicher Sicht, ich betreibe gerade trainingswissenschaftliche Blasphemie, wird auch ein aus trainingswissenschaftlicher Sicht suboptimaler Trainingsplan wird effektiver sein als ein aus wissenschaftlicher Sicht optimaler Trainingsplan, der dem Kunden aber keinen Spaß macht und zu komplex ist und der dann einfach nicht trainiert wird. Ja?
Hundertprozentig.
Ja. So, kleiner Ausflug, aber wir haben noch eine dritte Frage.
Genau, das Letzte, was ich gerne noch klären wollen würde, ist, wie gestalte ich denn jetzt, wenn ich jetzt da draußen zuhöre, wie gestalte ich jetzt mein kardiovaskuläres Training, dass ich Gesundheitsaspekt, Leistungsfähigkeit und so weiter optimal profitiere? Weil da gibt's ja auch tausend Dinge, Puls 130, Intervalltraining, keine Intervalle, Steady State, so was ist denn jetzt so, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt nicht morgen Triathlon laufen will, sondern machen will, sondern der einfach sagt, ich möchte, so wie ich es für mich zum Beispiel auch möchte und mache, einfach dieses leistungsfähig bleiben, gesund erhalten, Herz-Kreislauf-System, herzgesund.
Okay.
Wie würdest du da ein und Regeneration verbessern, mich nicht nochmal wegschießen, sondern eher mich fitter fühlen, die Regeneration eher fördern, als mich nochmal mehr in den Keller zu trainieren. So, das wäre jetzt so mein Rahmen, den ich dir geben würde. Und wie würdest du jetzt ein Ausdauertraining oder ein Herz-Kreislauf-Training gestalten?
Dann abseits deines Krafttrainings, idealerweise täglich, aber zumindest an den trainingsfreien Tagen 30 bis 60 Minuten moderate Bewegung. Spaziergang. Mhm. Ja, also moderater Spaziergang bei irgendwas über 60% deiner Halfmax. Schnell gehen, durch den Wald, mit dem Hund, wie auch immer. Und eine Einheit würde ich noch einbauen, wo du ganz bewusst dann aber auch mal in Herzfrequenzzonen 4 und 5 dann gehst, also wo es intensiv wird. Mhm. Ich würde sagen, so ungefähr 80% des Volumens eben aerobes Training, wie du es vorhin auch schon beschrieben hast, was der Sepp Maurer empfiehlt, also wirklich knapp über 60% deiner HF Max, ganz entspannt einfach Bewegung, Aktivität erzeugen, lange dein Herz-Kreislauf-System beschäftigen und dann in einer Einheit sowas wie ein HIIT. Mhm. Tabata-Intervalle.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, aber genau das ist es, weil man darf natürlich jetzt nicht erwarten, dass die maximale Herzfrequenz gut erhalten bleibt, auch beim Altern, wenn man diese maximale Herzfrequenz nie erreicht. Und auch im Krafttraining, wenn man es hochintensiv betreibt, wird man die nicht erreichen. Das heißt, ich würde in 80% der Zeit über die Woche, wenn ich mich dann bewege, das Ganze relativ moderat halten, bei ein bisschen über 60% der HFmax. Dann das normale Krafttraining betreiben, aber hat natürlich auch schon einen Einfluss. Das trägt in der Gesamtsumme dann in die Effektivität mit rein. Aber einmal pro Woche wenigstens, würde ich sagen, mal auf 90% und höher der HFmax. Einmal einen Puls richtig hoch schieben, damit das Herz-Kreislauf-System auch diese Belastung weiter toleriert, besser darin wird. Ist übrigens auch wirklich ein guter Effekt auf die VO2 Max. Mhm. Ja, gerade kombiniert.
Also ist cool, dass du das so sagst, weil das ist tatsächlich das, womit ich die beste Erfahrung habe. Also, wenn ich es schaffe, leider gerade bin ich zu viel wieder unterwegs, aber normalerweise, wenn ich es schaffe, zu Hause zu sein einigermaßen, also zu Hause heißt wenigstens mal in der Nähe von meinem Zuhause, dann, also am besten geht es mir, wenn ich schaffe, einmal die Woche ins CrossFit, was als diese intensive Ausdauereinheit bei mir durchgeht, wo ich dann wirklich über das Workout zumindest hinten, das eigentliche Workout eigentlich immer diesen Effekt hat, dass du mal 15, 20, 30 Minuten ziemlich an deinem Maximum unterwegs bist.
Ja.
Dann versuche ich eben viel, wenn ich jetzt mich auf einen Vortrag vorbereite oder egal was, irgendwie immer eher in Bewegung, auch meine Calls und so, kennt ihr aus anderen Podcasts von mir, versuche ich immer draußen gehen zu machen, wenn es irgendwie geht. Also ich versuche nicht so viel irgendwie vor Teams im Homeoffice zu sitzen, sondern das mit Spazieren gehen, also alle Meetings, die bei uns so fix sind, irgendwelche monatlichen Sure-Fix und sowas, die versuche ich alle gehen zu machen, also dieses ganz Moderate und dann eben einmal die Woche das Hochintensive und sonst mein Krafttraining, das ist das, wie ich mich am besten fühle, wo es für mich am besten funktioniert. Also genau das, was du gerade beschrieben hast.
Würdest du sagen, dass du, wir haben es ja vorhin mal ausgerechnet, würdest du sagen, dass dann beim Spazierengehen dein Puls auch im Durchschnitt über 106 ist oder 110?
Ja, doch, würde ich schon sagen, weil bei uns gibt's ja, wenn ich jetzt bei mir zu Hause von ausgehe, wenig Ebene. Also du hast viel bergauf und bergab und sowas. Und ich merke es dann immer, wenn ich Sprechanteil habe bei Meetings, dass ich dann doch beim Sprechen mich schwer tue. Also würde ich schon sagen, dass ich definitiv locker in der Range bin. Eher sogar 120, vielleicht sogar mal 130, wenn es bergauf geht.
Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Indikator. Und auch für diejenigen, da würde ich direkt anschließen und vielleicht auch damit abschließen. Für diejenigen, die keine Wearables tragen oder Systeme besitzen, wo sie jetzt durchgehend immer irgendwie überprüfen können, wie jetzt gerade meine Herzfrequenz ist, ist das ein sehr guter Indikator. Also ob ich jetzt noch ganz bequem durchgehend sprechen kann oder ob die Intensität der Bewegung so hoch ist, dass ich zwischendrin mal den Satz unterbrechen muss, um mal Luft zu holen. Also wenn ich nur noch Halbsätze bilden kann, dann ist das schon echt relativ intensiv. Aber man sollte beim Sprechen zumindest halt eben ein anderes Gefühl haben als wir beide jetzt, wo wir ganz entspannt auch Minuten.
Also ich würde behaupten, wenn ich da so ein Meeting halte und am Laufen draußen, am Gehen draußen bin, dann hörst du das als Gegenüber. Ja. Und daran ist, glaube ich, schon dann die Belastung irgendwo in diesem Minimalbereich gegeben. Und ich mache das ja wirklich aus dem Gedanken, eher besser zu regenerieren und so weiter, was für mich gut funktioniert.
Ja, also wenn man besser regenerieren will, würde ich dann auch eher sagen, bleibt mit der Herzfrequenz unter 60%. Ja, wenn es per se akut regenerierend wirken soll, aber um die Leistungsfähigkeit im Sinne der der Herz-Kreislauf-Leistung langfristig auch positiv zu beeinflussen, dann über 60%.
Und tatsächlich mache ich ja oft auf dem Ergometer, dass ich halt wirklich Meetings auf dem Ergometer mache. Und da dann eben auch teilweise lächerliche Wattzahlen, aber halt die ganze Zeit was am Machen und für mich Riesenunterschied.
Ja, in Bewegung bleiben. Genau.
Ja, spannend. Also ich glaube, wir konnten ein bisschen, ich meine, die Folge, wir wurden mal dazu angehalten, weniger chaotisch durch Folgen zu gehen. Ja, das ist heute, glaube ich, wieder nicht so ganz gut gelungen. Aber ich glaube, wir haben trotzdem sehr viel abgehandelt, sehr viel Klarheit reingebracht. Also wenn ich es nochmal zusammenfassen müsste, so ein bisschen dann eben macht nicht die typischen Fehler im Sinne von, ich möchte abnehmen, jetzt, ich gehe jetzt los joggen, sondern macht das mit Bedacht, kombiniert Muskeltraining, Krafttraining sinnvoll mit moderaten Ausdauereinheiten. Dann eher mal ausnahmsweise einmal die Woche was Intensives. Könnte jetzt auch statt CrossFit einfach ein Intervallprogramm sein oder so, ne? Auf dem Laufband, Ergometer, sonst irgendwas.
Ja, gerne.
Könnten auch mal Sachen sein, wie dass ihr Sprints irgendwie einbaut, dass ihr also alles, was halt Richtung super hochintensiv geht, ne?
Ja.
Irgendwelche Tabatas oder sonstige Dinge. Und dann seid ihr da gut aufgestellt, ne? Und habt eine gute Chance, dass ihr eben auf Gesundheitsseite wahnsinnig profitiert, auch eure, Fettverbrennung will ich da nicht im Mund nehmen, aber eure Körperzusammensetzung positiv beeinflussen könnt, wenn ihr diese Faktoren eben sinnvoll miteinander kombiniert. Und ich glaube, für alle Faktoren, die da reinspielen, von so einer Trainingsplanung, sollte immer eben die Intensität angepasst sein. Ganz, ganz wichtig nochmal, ist ja auch mehrfach gesagt. Und vergesst, auch wenn wir heute nicht drüber gesprochen haben, dabei nicht auch, wenn ihr Ausdauereinheiten macht oder auch Krafteinheiten, dass ihr das Thema Beweglichkeit, Mobilität noch mit abbildet, dass ihr da einfach auch gesund bleibt, die Wehwehchen sich nicht entwickeln, die Spannungen, die sich vielleicht bei einem Lauf oder so aufbauen, auch wieder regulieren können. Dann habt ihr sehr gute Chancen, sehr lange sehr gesund trainieren zu können und davon sehr zu profitieren.
Gesund und leistungsfähig zu sein.
Gesund und leistungsfähig zu sein. So, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Gerne abonnieren und teilen und
kommentieren.
Kommentiert mal ein bisschen genau. Beschimpft uns auch gerne für unseren chaotischen Aufbau. Hauptsache der Algorithmus reagiert und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Bis dann.